Ja, Schatz, das machen wir bald wieder. Das war super im Beauty Salon. Ja, die Nägel da, ne? Wie sie da so richtig so eine. Das war schön, ja. Weißt du auch nicht. Ey. Herzlich willkommen zur Bundesliga. Was ist los?
Wie lange will er das noch?
Zieh das komplett diese ganze Saison durch.
Ja, das Problem ist, dass die Leute das kommentieren und feiern und dann.
Ja. Sonst habe ich ja nichts.
Deine Nägel machen lassen.
Jetzt holen
sie auch. Zeig mal deine Nägel.
Also, die sind wirklich sehr schön.
Schön.
Muss man wirklich sagen.
Mandelform.
Ja, ich habe extra. Ich hatte die auch.
Strasssteine?
Ja, das ist Strass hier oben drauf. Rachel Rinas, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Bevor wir uns jetzt hier in die wirklich wichtigen Beauty-Fragen. Wir reden danach. Ich mache eine Extra-Sendung jetzt. Nils Beauty Palace. Aber das ist nur ein kurzer Teaser. Jeden Mittwoch 23.22 Uhr auf Rocket Beans TV live ab nächstem Jahr, Dezember 26.
Du redest dich um Kopf und Kragen gerade.
Die Beauty-Show wird erstmal eine Pilotfolge geben.
Was glaubst du, wer du bist? Nails Boomhoff?
Nails a Gag. Herzlich willkommen. So, ich freue mich sehr, dass du da bist. Erstmal zu dir.
Danke.
Dein erster, hoffentlich nicht letzter Besuch bei uns hier in Hamburg, das sagst du jetzt, ehemalige Schweizer Nationalspielerin, 48, fast eigentlich 49 Partien. Wie es dazu kam, klären wir in der nächsten Sendung, die wir nämlich morgen ausstrahlen werden. Bundesliga International, da wirst du auch zu Gast sein. Freue mich sehr, dass du da bist. Nach deiner aktiven Fußballerkarriere sieht man dich jetzt, oder man hört dich sogar mehr, als dass man dich sieht auf Sky. Da kommentierst du zum Beispiel die Premier League.
Ja, aktuell eigentlich nur.
Aber es wird sich bald
angedacht, dann auch bald mal zweite Bundesliga zu kommentieren.
Wenn du was wissen möchtest über die zweite Bundesliga,
ich werde dann,
ruf mich nicht an.
Werde ich dich fragen.
Weil ich weiß, dass dann, ich bin dann nicht mehr.
Du wirst die nächsten Jahre noch ziemlich viel damit zu tun haben.
Ach so. Ach, du bist Hasshoffer, ne?
Und dann
Und
dann habe ich auch damit abgeschlossen.
Ey, ich drück trotzdem echt alle Daumen.
Ja. Aber ey, wir machen.
Ich habe die Daumen nicht gedrückt.
Hast du das so gemacht?
Ja, hast gemerkt.
Das war gelogen. Ich habe das gesehen.
Nein, das war nicht.
Aber Nils, können wir uns darauf einigen?
Ja.
Dass wir uns.
Ich habe gerade einen Kaffee gekriegt.
Du hast mir einen Kaffee bestellt.
Das ist so nett. Also.
Direkt mal ab, wie er schmeckt.
Aber Nils, können wir uns darauf einigen, dass auch wenn der HSV aufsteigt, machen wir zwei Bundesliga weiter? Nur für die Leute?
Ja, ich kenne mich da natürlich nicht mehr so gut aus mit dem Liga.
Jetzt auch
also ich werde dann eher so als Unterstützung für dich da sein.
Ja.
Ja, natürlich. Ja, yeah, zwei Bundesliga for life. So, außerdem müssen wir dann gucken, wenn die Eintracht runtergeht, wegen Finanzproblemen.
Was ist mit ihm?
Was ist denn jetzt so?
Ihr habt doch gerade schon irgendwas gemacht mit ihm. Ich komme gerade erst rein und merke, hier ist irgendwie so.
Nils ist irgendwie, ich weiß auch nicht.
Das ist bei mir immer so, wenn ich nicht genug geschlafen habe.
Bisschen dann überdreht.
Ja, bin ich ein bisschen irre.
Und wenn ich gehe, dann geht nur ein Tag.
Geh mal, Vorsicht, wir müssen aufpassen.
Was fangen wir, Tobi, was haben wir denn auf der Agenda?
Tobi, kannst du die Agenda in Angriff nehmen? Darf ich nur mal sagen, so, es ist immer jedes Mal, wenn ich halt an irgendeinem Sendetag euch sage, wir haben nicht so viel Zeit heute. Ja. Heute müssen wir diszipliniert sein.
Ja.
Dann seid ihr wie die kleinen Kinder.
Warum, wenn ihr was
sagt? Du nicht, aber dann ist hier diese Ecke hier. Dann sind wir wie die, machen wir mal extra fünf extra, wir haben ja die Zeit.
Und wenn ich sage,
Leute, lasst euch heute mal Zeit, heute haben wir alle Zeit der Welt, dann seid ihr so, ja, okay. Sendung ist jetzt eine Stunde lang. Das war's dann für heute. Tschüss.
Okay, dann wird jetzt hier ein Regime von mir etabliert.
Ja, mach mal. Regime.
Hey. Alle müssen jetzt wirklich ruhig sein, weil wir haben keine Zeit, meine Damen und Herren. Wir fangen an mit dem absoluten Topspiel. Zumindest wenn es aus der subjektiven Perspektive von Nico Backspin betrachtet wird. Borussia Dortmund gegen Bremen. Und das war das erste Spiel nach Nuri Sahin, dem Missverständnis auf der Dortmunder Trainerbank. Und Bremen hat gedacht, wow, da ist jetzt Tulberg. Ein dänischer U19-Trainer aus dem Nachwuchs.
Komm, mach
auf der
nicht
Bank.
Viel Zeit.
Da habe ich doch jetzt alle Chancen, mal was zu holen. Und dann fliegt auch noch Nico Schlotterbeck vom Platz nach einer roten Karte. Was? Ich erzähle doch gerade, was da passiert ist.
Ja, das dauert zu lange. Mach.
Ja, ich kann noch ein paar Informationen den Leuten geben, die es nicht gesehen haben. Einleitung.
Das kann ich auch reden.
Warum bist du so ungeduldig? Ich verstehe das einfach nicht.
Weil er gesagt hat, wir haben keine Zeit.
Ja, aber das ist doch jetzt das Thema.
Ach so.
Das ist doch der Inhalt. Deswegen sind wir doch hier.
Hast du das Spiel überhaupt gesehen?
Können wir jetzt anfangen?
So, Borussia Dortmund, 0-0, dann Nico Schlotterbeck, rote Karte nach Notbremse. Und dann haben wir gedacht, ja geil, jetzt freut sich Nico, du hast ja auch Yes geschrieben im Verteiler. Und eine ohnehin schon verunsicherte Borussia Dortmund-Mannschaft kann man dann ja vielleicht auch mal hops nehmen. Und dann steht es auf einmal 0-2. Merkst du, wie ich jetzt richtig Tempo reinbringe? Aus der Sicht Werder Brems. Und dann ist man aber zurückgekommen, das Comeback des Jahrtausends. Und jetzt musst du doch, jetzt muss es dir doch richtig gut gehen, Nico.
Nee, wir fangen ja 3 Schritte vorher an. Ich hätte das ja alles übernehmen können, weil das Entscheidende an dieser Party ist ja, dass Nuri Sahin es nicht hinkriegt, ein verdammtes Champions League-Spiel zu gewinnen, um auch eine Scheißpartie noch auf dem Trainerposten sitzen zu bleiben.
Meinst du, er hätte das gewonnen, oder was?
Wäre viel einfacher für Werder Bremen gewesen, mit einem verunsicherten Borussia Dortmund und Sahin auf der Bank da hinzufahren. Egal. Dann setzt sich dieser Thulberg in diese Pressekonferenz und jetzt zwitzig ich kurz rum als Dortmund-Fan, wie geil war das, was er da erzählt hat. Wenn du so ein ganz normaler Südtribünen-Kollege bist.
Auf darauf zu hämmern. Haust immer da drauf, das ist auch ein Podcast.
Wenn er ein ganz normaler Südtribünen-Kollege ist, der einfach nur sich darüber freut, dass die Mannschaft wieder mal lucht, hat er genau das gemacht. So, was er meinte, wenn er nicht mehr laufen könnte, ist okay, dann wechsle ich aus, dann nehme ich den nächsten und so. Und was, ich habe die großen Dinge angesprochen, die kleinen interessieren mich nicht. Also er hat alles gesagt, dass du sagst, wenn du eine Truppe darauf einschmeißen willst, dass 80.000 Mann dahinter stehen und du zermalmst den Gegner. Und dann kommt auch noch diese rote Karte. Und trotzdem spielt Werder Bremen halt zu unsicher. Auf der anderen Seite wurde halt ein bisschen mehr schon Engagement reingelegt. Ein unglückliches 2:0. Dann macht aber Werder Bremen das, was sie diese ganze Saison schon, finde ich, immer sehr, sehr gut machen. Sie spielen einfach weiter Fußball. So. Nachdem sie vorher die Überzahl nicht richtig genutzt haben, was übrigens ironischerweise auch im Hinspiel genau das gleiche Problem war, auch da hat Schlotterbeck gelb-rot, auch dort Werder Bremen eine Überzahl, auch dort sie erstmal nicht genutzt, haben sie es diesmal halt anders gemacht. Und haben schon, finde ich, durch die Wechsel dafür gesorgt, dass es einfach eine andere Statik im Spiel gegeben hat und sie dann zumindest diese letzten 20, 30 Minuten das gemacht haben, was ich mir vor 90 Minuten gewünscht habe.
Ich höre daraus, du wärst, als wäre dir lieber, wenn Dortmund sechsmal mit 12 Leuten antritt.
Nein, mir wäre lieber gewesen, Sahin wäre auf der Bank gewesen. Dann hätte Bremen gewonnen.
Aber so, ihr hattet doch einen Mann mehr und habt doch einfach in der ersten Halbzeit nichts gerissen.
Ja, das nochmal, Hinspiel ganz genauso. Werder Bremen hat diese Saison, glaube ich, schon 3 oder 4 Spiele gehabt in Überzahl und keins von denen haben sie besonders gut gespielt.
Das gegen Hoffenheim,
zurückgelegen haben,
dann 4-3 wiedergekommen sind. Das war aber das einzige Spiel.
Und hier ja im Prinzip kommen sie ja auch zurück nach 0:2 und ein Mann mehr. Dann in der zweiten Halbzeit machen sie es. Sowas alles. Aber, und da bleibe ich am Anfang der Geschichte halt immer noch Borussia Dortmund, immer noch dieses Stadion, immer noch 80.000 und immer noch ein neuer Trainer, von dem sie jetzt alle Angst haben und rennen wollen. Das hast du schon so ein bisschen gemerkt. Ich finde, am Ende hat er bei Werder Bremen dann schon, also das war, mehr System klingt vielleicht irgendwie so dumm, aber irgendwie, ich hatte schon das Gefühl, ein bisschen mehr Matchplan hatten sie am Ende.
Aber hattest du wirklich das Gefühl, dass es da so einen Thulberg-Effekt gab?
Nein.
Dass du da jetzt plötzlich ein ganz anderes Borussia Dortmund auf dem Rasen.
Es gab halt keinen Sahin-Effekt, das war das Gute.
Ja, aber waren sie jetzt wirklich so viel besser als die Wochen davor, weil wirklich in den ersten 20 Minuten war in dem Spiel gar nichts los. Dann haben sie ja wieder einen Angriff von Werder Bremen so schlecht verteidigt, dass Schlotterbeck dann nur die Notbremse ziehen kann.
Ich finde schon ein bisschen mehr Bewegung. Ich war in den letzten Wochen war es bei Borussia Dortmund schon auffällig, wer welchen Weg nicht mehr mitgegangen ist. Das hat sich zumindest so angefühlt, als ob sie einen Tick mehr laufen. Kilometerleistung würde mich mal interessieren an der Stelle. Habe ich jetzt nicht mehr angeschaut. Aber dass der nicht innerhalb von 3 Tagen jetzt die Taktik bei dieser Truppe ändert, die ja offensichtlich...
Haben weniger Kilometer als...
Ja, krass.
106 ist auch ein sehr geringer Wert tatsächlich.
Ja, gut, wenn du 70 Minuten in der Zahl bist.
Ja, fehlen dir halt ein paar Kilometer. Ja. 10 Kilometer kannst du draufrechnen.
Ja. Ja, aber das ist auch eher das Bauchgefühl, dass sie das dann Ding am Ende, finde ich, aber auch mit einer gewissen Ruhe und Konstanz zurückholen, Bremen. Und andersrum Dortmund halt trotzdem wieder das herschenkt. Also ich bin ja zu subjektiv für Werder Bremen. Ihr müsst da auf Dortmund gucken. Eigentlich ist es für die peinlich, dass sie es wieder herschenken.
Und, peinlich.
Und der 2:0 zu Hause gegen Tabellenneunten.
Wenn du 70 Minuten zu 10 spielst, dann hast du nach hinten raus vielleicht auch ein bisschen Kräfteverschleiß. Von daher würde ich jetzt du kannst ein Spiel nicht überbewerten, finde ich, wenn du über 70 Minuten zu 10 spielst, weil das Thulberg hat vielleicht eine Menge in Bewegung gesetzt, aber mit Sicherheit nicht jetzt 24 Stunden darauf verbraucht, wie spielen wir, wenn wir früh eine rote Karte kriegen. So, das nimmt natürlich auch jeden Plan erstmal raus, auch gerade wenn du als neuer Trainer wenig Zeit hattest, ne, ist ja so. Und wenn du dann mit 10 Mann 2:0 in Führung gehst, ist das ja erstmal positiv. Das ist ja eine Trotzreaktion. Du kannst ja auch sagen, in so einer Situation kollabierst du vielleicht. Die Verunsicherung ist so groß, da fliegt direkt Schlotterbeck vom Platz und du brichst irgendwie zusammen. Aber sie haben ja eine Trotzreaktion gezeigt. Sie haben ja richtig Gas gegeben und wollten das Spiel gewinnen und haben Bremen ja auch längere Zeit dominiert zu 10. Also Bremen hat ja nicht viel angeboten.
Ich würde auch eher positiv bewerten, ehrlich gesagt. Ja. Also auch wenn jetzt ein 2:2 natürlich nach einem 2:0 vorher traurig ist, so für den BVB. Ich hätte mich jetzt genauso auch begründet. Ne? Ich meine, das ist so ein Unterschied, wenn man selber auch gespielt hat und auf einem gewissen Level. Das ist also ein Spieler weniger, das ist so hardcore. Das ist ganz, ganz krass. Vor allem, wenn du dann einen eigentlichen Plan hast, der natürlich auch auf 11 Spielern basiert, dann, was machst du dann? Also dann deswegen für mich war das eigentlich ein ganz gutes Zeichen von Dortmund. Aber ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass da jetzt groß mit dem Trainer jetzt der große Umbruch kommt. Die müssen einfach gerade einfach klarkommen.
Wie hat sich denn das Spiel verändert? Weil ich sehe, die haben ja gar nicht auf, also mit Wechseln haben sie nicht auf Schlotterbeck reagiert.
Nee.
Das heißt, sind sie dann auf eine Dreierkette umgestiegen?
Nein, tatsächlich gar nicht. Also ich bringe jetzt mal ein bisschen Schärfe hier rein auch. Da bin ich ja gewohnt für. Weil ich fand eben, wie du es gesagt hast, Dortmund hat dann nicht so richtig darauf reagiert. Die haben dann groß aus dem Zentralmittelfeld auf die Rechtsverteidigerposition geschoben. Benze Baini ist in die Mitte gegangen. Breiersen hat auch die Position gewechselt. Aber ansonsten haben sie sich halt hin reingestellt und gesagt, macht mal hier. Und sie hatten das große Glück, dass Werder Bremen sehr lange nicht wusste, was mach mal bedeutet. Und dass Werder Bremen auch wieder bei diesem Gegentoren gepennt hat. Das waren ja keine besonders geil herausgespielten Tore, sondern das war, Werder Bremen lässt sich auf der rechten Seite überlaufen und Werder Bremen lässt einen langen Freistoß einfach einmal komplett durchfliegen. Dass das Tor nicht hätte zählen dürfen, können wir auch nochmal später drüber reden. Aber das war halt...
Mach mich nicht wütend.
Hat der DFB offiziell gesagt, das zweite Tor von Dortmund hätte nicht zählen dürfen. Und dann kannst du natürlich sagen, klar, sie haben gekämpft, sie haben sich da reingeworfen, sie haben auch ihre 106 Kilometer abgespult, was zu 10 gar nicht mal so wenig ist. Aber sie haben halt auch davon profitiert, dass der Gegner eben auch eine Mannschaft ist, die halt nur einen Punkt dieses Jahr gewonnen hat. Und ich finde, das hast du Werder angemerkt. Deswegen bin ich jetzt mal die Schärfe rein, weil ich fand Werder auch, weil du wieder gesagt hast, die haben immer weitergespielt, ja, aber sie haben erst angefangen zu spielen, als dann eben Bittencourt das Ding einfach mal aus dem Nichts heraus in den Winkel genagelt hat. Mhm. Und als sie dann halt diesen Effekt gespürt hat, ah, okay, hier geht ja vielleicht doch irgendwas. Also hat Borussia Dortmund schon, finde ich, profitiert von dem Gegner, der nicht auf Höhe war. Und ich fand, da hast du schon beide Teams angemerkt, dass die schon mit am schlechtesten in die Rückrunde gestartet sind.
Ja, da gebe ich auch hin und erst habe ich total recht. Ich meinte ja auch, mit den Wechseln hat dann Werder Bremen auf einmal angefangen. Und ich meine, dass Bittencourt am Ende so ein gutes Spiel macht, freut mich positiv. Das hat mich überrascht, habe ich nicht mit gerechnet, aber er war dann ja immer ein Dreh- und Angelpunkt im Prinzip in diesem Spiel für den Rest der Zeit für Werder Bremen. 60 Minuten reingekommen und dreht das Spiel dann.
Aber ja, ich finde, das Ergebnis für Dortmund ist ja am Ende gut. Also du hast ja auch recht, mit 2-0 Führung gehen in Unterzahl ist nicht einfach. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, das war jetzt ein mega Umschwung. Ich habe nicht das Gefühl, so ein Trainerwechsel behebt alle Probleme. Ich habe auch schon Mannschaft erlebt, damals Hoffenheim, Nagelsmann, erstes Spiel, da hast du im ersten Spiel sofort gemerkt, okay, hier passiert jetzt was ganz anderes so. Also es gab es ja auch schon in der Geschichte der Bundesliga. So.
Aber da
auch
sind
bei Bo Henriksen, ja.
Ja, es ist natürlich auch, also da kommt ja auch viel zusammen. Zum einen ist es natürlich eine sehr tiefsetzende Verunsicherung, dann ist es aber auch nicht so, dass Dortmund in der Periode vor Sahin für spektakulären und erfolgreichen Bundesliga-Fußball stand. Ne? Champions League-Finale, klar, das war jetzt nochmal ein anderer Wettbewerb, aber in der Bundesliga sind sie Fünfter geworden und haben da jetzt auch viel Kritik abbekommen, eigentlich die Jahre vorher schon. Also selbst als sie Vizemeister wurden und eigentlich nur wegen eines Tores nicht die Schale bekommen haben, selbst in der Saison, als die Bayern so schwächelten, haben viele auch gesagt, ja, jetzt, wieso können die das nicht konsequenter ausnutzen, dass die Bayern so viel anbieten? Also die Kritik ist ja seit Jahren da und so, dass du jetzt nicht die Situation hast, für sich wie bei Niko Kovac oder so, wo du wirklich das Gefühl hattest, okay, da ist jetzt ein Knoten geplatzt, endlich ist er weg und jetzt können wir richtig aufdrehen, weil die Probleme in Dortmund einfach tiefer liegen, weil sie auch, das haben wir schon häufiger auch angesprochen, einfach auch in der Kaderzusammenstellung liegen, in der individuellen Qualität der Spieler. Und hinzu kommt jetzt, neben der Schlotterbeck-roten Karte ist ja auch schon in der 12. Minute dann Metscher verletzt ausgewechselt worden. Also das war ja schon die nächste Defensivkraft, die dann raus musste. Dann kam Sabitzer rein. Gut, das ist jetzt auch kein schlechter. Ne, durfte dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr auf seiner Wunschposition spielen, die er dann eher die Matcher-Position ist, der die 6 jetzt kriegt.
Ja.
Er selber sieht sich da ja auch auf der Position. Aber ich meine nur, also das, und da hast du dann den U19-Trainer. Es ist ja vielleicht auch nochmal was anderes. Wer sitzt dann da? Ne? Weil ein Tullberg, den kennen die als U19-Trainer. Und der wird dann hochgezogen. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht kannst du das sagen, wie, als Spieler, wie ernst nimmt man den dann?
Ja, und genau das wollte ich. Ich habe eben gerade wirklich überlegt, ob ich das anspreche. Aber du hast ihn... Also er kann eigentlich nicht verlieren, so. Er geht da rein als Interimscoach und dann guckt man, okay, ich krieg meinen ersten Bundesliga-Einsatz als Coach, so. Auch Pressekonferenz, klar, ey, wenn du lange Fußball verfolgst, dann weißt du auch, was du sagen musst auf so einer Pressekonferenz, wenn du es halbwegs ordentlich auf die Kette bekommst, vor Medien zu sprechen und auch von einem Team zu sprechen, musst du ja halt irgendwie heiß machen. Aber da sitzen einfach Bundesliga- und Nationalspieler vor dir. Du hast halt bisher noch nicht irgendwie großartig was gerissen. Man kennt ihn als U-Trainer. Er selber, Rot-Weiß Oberhausen, Ja. Also ich kann mir vorstellen, und damit will ich will jetzt auch nicht sagen, dass Trainer, die nicht hochgespielt haben, keine guten Trainer sind. Da bin ich auch völlig weg von der Denke. Ich sag, am Ende bist du ein geiler Trainer, wenn du einfach Fußball verstanden hast und das vermitteln kannst. Genau das Gleiche, wenn du Lehrer wirst, dann musst du es vermitteln können und musst nicht der beste Mathematiker sein. So, das Gleiche sehe ich so bei Trainern, aber trotzdem sitzt du als Spieler da auf der Bank und denkst dir, oder in der Kabine und denkst dir so, ja gut, jetzt lass einfach rausgehen und versuchen, die Scheiße hier jetzt mal wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Ist ein tolles Sprichwort, das werde ich mir jetzt patentieren lassen. Die Scheiße in die richtigen Bahnen lenken lassen.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Trainersuche läuft ja noch. Es ist ja jetzt nicht so, dass man einen neuen Trainer verpflichtet hat, wo man auch als Spieler weiß, so, der ist es jetzt erstmal, sondern im Prinzip ist ja so ein Interimstrainer, wenn er jetzt nicht Außergewöhnliches leistet, auch so ein bisschen immer so eine Sitting Duck, sagt man das?
Ja.
Lame Duck.
Lame Duck.
Lame Duck.
Nicht Sitting Duck. Aber wenn sie zu lange sitzt, egal. So ein bisschen so eine
fette.
Ja, so eine richtig fette Ente, die da so nicht mehr wegkommt vom Fleck. weil die Spieler wissen natürlich auch, im Hintergrund läuft die Suche noch.
Fett.
Da kommt jetzt vielleicht noch einer, ne? Also weiß ich nicht. Insofern musst du dich als Spieler ja noch gar nicht so hundertprozentig auf diesen Trainer jetzt einlassen, sondern erstmal, also weiß ich nicht, das macht da auch nochmal was. Ist noch schon was ein Unterschied, wenn da jetzt Mourinho verpflichtet worden wäre, der dann da sitzt, sagt so, ich bin der neue starke Mann hier. Ja, oder wenn der U19-Trainer hochgeholt wird, der das jetzt mal für 2 Wochen übernimmt.
Hattet ihr das Gefühl auch so ein bisschen, dass Mike Tölberg zu viel wollte vielleicht? Also ich hatte, wir waren dieser Auftritt auch ein bisschen zu pompös dafür, dass er als Interimstrainer da kommt, oder? Das hat sich so angefühlt, als ob er das sehr ernst nimmt, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist.
Ja, aber da wollte ich von Beginn an eigentlich hin, dass, was die Trainersituation angeht, dass sich da jemand hinsetzt und diese Rede für die 80.000 oder vor allem für die 20.000 auf der Süd hält. So, das ist ja so, also wenn sich taktisch nichts verändert hat, fein. Die rote Karte nach 20, 30 Minuten, dass sie dein Spiel immer fein. Das verändert dann ja automatisch deinen ganzen Job, den du da gemacht hast. Wie der angetreten ist, ist aber für die Malocher in Schwarz-Gelb, die alle da wieder wollen, dass diese Truppe wieder richtig kämpft. Und dann habe ich mir eben nebenbei über deine Schulter den Kader mal aufgestellt, den er angeguckt hat. Und dann merke ich, wie das halt in der Kabine zerschellt sein muss. Einfach, weil keiner von denen jetzt, also abgesehen von Emre Can vielleicht, der so wirkt, als ob er sich jetzt von irgendeinem Brandreden mäßig motivieren lässt, dass er jetzt mal sich zusammenreißt und mal ein bisschen geschreit, wenn er eine Grätsche gemacht hat.
Ja, aber ich fand das Grundproblem. Was soll er machen? Ne? Soll er jetzt duckmäuserisch da sitzen und kleiner sagen, oh, ich bin eh nicht lange hier, Entschuldigung, dass ich kurz bei den Großen störe.
Ja, genau. Weg.
Sondern das ist ja auch vielleicht einfach seine authentische Art.
Ja, ist doch nice. So. Ich find's auch cool.
Das ist das Erste, was ich über ihn gehört hatte, als ich gefragt habe, was weißt du über Tölberg? Ja, der schreit viel.
Ja, aber ich meine, ist doch cool. Also
Hauptsache, er ist authentisch. Ja. So, das ist das Wichtigste.
Aber wird der, was glaubt ihr, macht der noch ein Spiel? Oder?
Ja, eins macht er ja auf jeden Fall noch. Champions League darf er ja machen.
Ich meine Bundesliga.
Es wurde ja auch schon gesagt aus Dortmunder Kreisen, wir sind ja gut informiert hier, wir haben viele Telefone und so, dass die Trainersuche sich relativ schwierig gestaltet, weil natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht so viele Optionen verfügbar sind. Und die verfügbar sind, überlegen sich vielleicht auch, ja, ist das der richtige Zeitpunkt? Man hört, dass einige Trainer vielleicht sagen, ja, zum Sommer hin kann ich mir das gut vorstellen, aber jetzt noch nicht. Weshalb es auch gut möglich ist, dass es eine Interimslösung gibt. Und wenn Tölberg, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, kriegt er jetzt auch nochmal eine Chance. Die werden auch schauen, wie macht er sich. Und wenn man glaubt, okay, man kann mit ihm die Saison irgendwie zu Ende fahren, ist das auch eine Option, die mit Sicherheit diskutiert wird.
Der HSV macht es ja auch so.
Der HSV macht es auch so, wobei da, glaube ich, schon längerfristig geplant ist. Also ich glaube nicht, dass Polzin eine Interimslösung ist, sondern der soll schon jetzt erstmal im Sattel bleiben. Und, er führt sie
in die erste Liga, ne?
Er führt sie straight.
Das wäre auf jeden Fall heftig.
Ja, ich freue mich auf das neue Champions League-Format mit dem HSV. Das wird nice übernächstes Jahr. Aber das sind alles.
Okay, warum übertreibt ihr so? Warum übertreibt ihr jetzt?
Könnt ihr das rauskappen und ihm schicken? Das würde mich persönlich freuen.
Ja.
Grüße an die Community.
Du das doch auch, du hast doch Connect.
Nee, aber vielleicht könnt ihr das so auscutten und dann Nils schicken. HSV steigt auf und ist in der Champions League. Das ist ein.
Ja, finde ich gut.
Aber ist doch geil, dann stellt doch mal eine These auf. Wie lange hält sich denn Tölberg jetzt?
Eine Woche.
Naja, es kommt einfach, glaube ich, hängt an den Ergebnissen auch. Das ist, und es hängt
glaubst von, du echt, dass es an den es Ergebnissen?
Ja, es hängt von den Ergebnissen und es hängt davon ab, wen sie kriegen können.
Mhm.
So, weil wenn Tölberg jetzt gar nicht funktioniert und Spiel um Spiel verliert, dann kannst du ihn auch nicht als Interimslösung behalten, weil dann verschenkst du die Saison. Das heißt, du musst, und das ist vielleicht die schwierigste Konstellation, wenn Dortmund keine Wunschlösung auf dem Trainermarkt findet und gleichzeitig Tölberg nicht funktioniert, dann haben sie eine Situation, dass sie eigentlich reagieren müssen.
Watzke.
Watzke setzt oder Sammer setzt sich auf die Trainerbank, aber also das ist wirklich, nein, ganz ehrlich, ich würde er das ganz, ganz gerne nochmal kurz rausarbeiten, weil das eine ganz schwierige Situation ist gerade für Dortmund. Ja, nochmal, wenn Tülbeck nicht funktioniert, kannst du ihn nicht auf Dauer auf diesem Platz lassen. Du musst dann jemand holen. Holst du dann jemand, der wiederum eine Interimslösung ist? Und wenn ja, wer kann das sein? Oder nimmst du jemanden, der verfügbar ist, aber nicht die Wunschlösung darstellt vielleicht? Also
Labbadia.
Sowas wie Labbadia jetzt. Ne? Ich gebe Niko Kovac, Urs Fischer. Assi, ne?
Aber ja, es ist wirklich krass, weil ich überlege die ganze Zeit, wer wäre denn so eine gute Variante? Müsste ja wirklich auch irgendein Trainer sein, der vielleicht bisher nicht so in der Bundesliga unterwegs war. Vielleicht auch mal eine Idee. Aber dafür steht der BVB halt dann auch nicht so recht, ne?
Mein persönliches Bauchgefühl ist, dass sie Sebastian Hoeneß wollen. Und dass sie halt jetzt eben nicht den Weg verbauen wollen, weil Sebastian Hoeneß jetzt sofort geht nicht. Im Sommer hat er eine Ausstiegsklausel, wenn sich Borussia Dortmund international qualifiziert. Ich glaube, das ist so mein Bauchgefühl einfach. Und das ist ja halt wieder diese schwierige Sache, die wir schon bei Bayern hatten in der Vergangenheit, dass du halt dir nicht das verbauen willst, gleichzeitig halt die Saison zu Ende spielen musst.
Aber das ist doch auch wieder so eine Drucksituation. Stell dir mal vor, man einigt sich auf diese Variante, Sebastian Hoeneß wird im Sommer über die Ausstiegsklausel gezogen. Aber das geht nur, und das ist in der Ausstiegsklausel von Hoeneß verankert, das geht nur bei einem Verein, der international spielt. Klar, die können sich auch anderweitig einigen. Stuttgart kann auch natürlich trotzdem die Tür öffnen und sagen, wir verbauen dir das jetzt nicht, du hast dich darauf eingestellt. Aber falls Dortmund nicht international spielt, und die Tabelle ist ja derzeit so, dass es ja sein kann,
wird er teurer auf jeden Fall.
Dann wird auf einmal Stuttgart, jetzt wird frei verhandelt.
Ja,
so, und Sebastian Hoeneß ist der begehrteste Trainer der Liga. Und dann sagen
die, zählt nicht.
Das ist ein interessantes Loophole, das du da aufmachst.
Das ist eine sehr berechtigte Frage.
Ja, ich frag nur.
Weil, ist ja Morsen International eigentlich, ne?
Ja,
ist
ja Morsen International. Weiß ich nicht, wie das für die ausgeht. Aber ich glaube, um nochmal die Frage aufzunehmen mit Tülbeck, ich glaube, die werden auch in die Mannschaft reinhören. Also die werden auch mal dann jetzt die Woche oder die zwei Wochen abwarten und dann wird sich da einer von den 17 Alpha-Tieren da mal einen Emre Can und einen Julian Brandt schnappen und sagen, sag mal, wie läuft's da gerade? Könnt ihr euch vorstellen oder so? Ich glaube, da wird man auf jeden Fall auch mal reinhören. Und wenn die sagen, nee, das ist mega geil mit dem, bitte lass den jetzt weitermachen. Oder ob die sagen, nee, ganz ehrlich, wir brauchen jemanden, der uns in den Arsch tritt. Oder keine Ahnung, vor dem wir mehr Respekt haben. Also könnte ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen reingefühlt wird, auch bei so einer Situation, wenn es ein U19-Trainer ist. Also, weil dieser Switch, was ihr schon gesagt habt, wenn du den auf dem Trainingsplatz siehst, normalerweise mit Jungspunz da rumläufst und jetzt hat er da eine Millionentruppe, das ist ja auch für einen Trainer nicht so ganz einfach, da eine glaubwürdige Autorität
auf den Platz Männer, zu bringen. Also
ja.
Der Switch von Jugendteam zu, und das kann auch eine A-Jugend sein, das sind trotzdem irgendwo noch
Knaben.
Ja, es ist wirklich so, es sind natürlich junge Erwachsene, aber allein die Verhaltensweisen sind ganz anders, ne? Wenn du da eine gestandene Männertruppe da vor dir stehen hast. Das ist schon harter Tobak für ihn, glaube ich. Mal sehen. Also ich gebe ihm jetzt nicht so viel Zeit, ehrlich gesagt. Das ist jetzt keine große These, aber...
Ja, und ich würde als BVB, glaube ich, nicht auf diesen Sauhaufen Kader da so viel Rücksicht nehmen, wenn ich jetzt meine Position Trainer neu bedenke. Aber das ist mir so laut gedacht, weil...
Aber musst du ja leider.
Ja, aber das ist, also in meinen Augen ist das Kernproblem von Borussia Dortmund in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Das liegt nicht am Trainer.
Ach so, ja.
Es liegt im Zweifel wahrscheinlich vielleicht an dem großen Wasserkopf, über den wir hier letzte Woche auch schon gesprochen haben. Habt ihr schon ausführlich was gesagt. Aber nochmal...
Watzke oder was?
Ja, und alle drumherum. Und alle drumherum, die es gibt. Über Kehl und Ricken und Sammer und Mislintat und. Da sind sehr, sehr viele Menschen, die sehr viel darüber zu reden haben, wie auch immer dieser Kader sich zusammensetzt. Und ich bleibe dabei, diese Kaderzusammenstellung ist... Ich gucke mir die Truppe an, guck mir diesen Trainer an und denke mir... Nee.
Wir können, glaube ich, konstatieren, bei Borussia Dortmund läuft es derzeit nicht. Eine Krise mit Ankündigung. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt aber auch ein Licht am Horizont. Denn es ist beim BVB nicht alles schlecht. Und was das Gute ist, das seht ihr jetzt. Und zwar wurde ich eingeladen nach Dortmund von Copa City. Copa City ist so der erste Fußball-Tycoon, kommt auch dieses Jahr noch raus. Und da geht es darum, spielerisch ein Stadionumfeld zu bauen. Also was gehört dazu? Was fällt dir ein? Wurstbuden
erstmal.
Was fällt dir ein?
Wurstbuden.
Sicherheit.
Zum Beispiel,
Sicherheit. Und
Musik.
Musik. Ist wichtig, dass da irgendwo eine Blaskapelle am Weg zum Stadion positioniert ist. Ich bin vor ein paar Wochen schon nach Dortmund gefahren in einer sehr geheimen Mission. Bislang ist nichts davon nach außen gedrungen. Wir haben wirklich alle dicht gehalten. Vielen Dank nochmal ans Team. Niemand hat es in Erfahrung gebracht. Ich war schon mal in Dortmund und war dann rund um das Spiel Bayern gegen Dortmund, beziehungsweise Dortmund gegen Bayern, macht mehr Sinn, in der Stadt und habe mir das ein bisschen angeschaut. Und was ich da erlebt habe, schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Hallo?
Herr Bohmhoff, hier ist das Copa City Hauptquartier. Ihr heutiger Auftrag. Finden Sie heraus, ob sich Dortmund und der BVB als offizielle Partner für unsere Ziele eignen. Wir erwarten Ihr Urteil am Ende des Tages.
Okay, ich bin bekannt für strenge Urteile. Und damit hallo und herzlich willkommen hier in Dortmund, kurz vor dem Klassiker BVB gegen Bayern München. Schauen wir uns hier auf Einladung von Copa City mal ein bisschen in der Stadt um. Wie lebt es sich so als Fußballfan so kurz vor dem Anpfiff? Wie ist hier die Infrastruktur? Wie gut ist die Bratwurst? All das werden wir für euch auschecken. Ich stürze mich jetzt ins Getümmel, ihr kommt mit und du bist verantwortlich für meine Bratwurst. Freundchen.
Jedes Mal, bevor auf dem Feld der Ball rollt, ist dies der Höhepunkt harter Arbeit. Entfache in der Stadt die Leidenschaft für das Spiel. Manchmal musst du schwere Entscheidungen treffen. Mit langfristigen Konsequenzen.
Oh, was mache ich denn jetzt? Dortmund ist natürlich der coolere Verein, aber Bayern ist wesentlich erfolgreicher. Und wenn ich mir das schon neu aussuchen kann, vielleicht soll ich, weiß es nicht. Kannst du mir helfen? Ich suche, was ist denn die coolste Variante?
Ich habe die richtigen Schal für Sie, ja? Das für heute aktuellen Schal in Bayer Dortmund ist etwas besonders, Schal, ja.
Ja, fantastisch, da sind ja beide Vereine drauf. Ja, das ist ein Spieltagsschal.
Spielschaltag, ja, genau, das ist Besonderschal, sag mal so.
Hammer, das ist perfekt.
Ja.
Dankeschön, ja, da bin ich ja super ausgerüstet, stark. Hahaha, check. Abendspielgarderobe, check. Nice, weiter geht's. Ah, was muss ich noch auschecken? Ah, ich hab's.
Gewährleiste die Sicherheit aller. Erfülle alle Bedürfnisse.
Sicherheit gecheckt. So, zu einem ordentlichen Fußballfesttag gehört natürlich auch ein Bierchen. Aber ob ich hier in Dortmund irgendwo einen Pilz finde, wir müssen suchen.
Viele Kneipe, gutes Bier, Bratwurst und schöner Fußball.
Ich habe ja den Wolfgang getroffen. Ihr werdet es nicht glauben, der Wolfgang. Du hast einen ganz berühmten Papa. Wer war das?
Das war der Karl Moik.
Der Karl Moik, ihr kennt das vielleicht noch. Er war mal bei Stefan Raab, der Moik und so weiter. Ja. Dein Papa war Bayern-Fan, du bist Dortmund-Fan. Wie ist das passiert?
Ich glaube eher in der Jugendzeit schon, bei mir die Revoluzzerzeit. Wenn der Vater diese Richtung einschlug, dann habe ich immer in die andere Richtung eingeschlagen, echt klar.
Und wie ist das so mit dem Weg zum Stadion? Ist das komfortabel oder sitzt man oft fest? Wie ist das so? Gibt es genug Würstchenbuden auf dem Weg? Solche Sachen.
Im Stadion selber oder vor dem Stadion selber hast du genug noch Peripherie, wo du noch ein bisschen was essen und trinken kannst. Perfekt.
Ich bin jetzt hier bei Jörg. Jörg gehört diese Kneipe hier. Ja, ich muss dich mal fragen, das ist ja wirklich hier Kult. Du hast schon viele, viele Spieltage hier erlebt. Jetzt wieder der Klassiker, Dortmund gegen Bayern. Ist das nochmal was Besonderes?
Ja klar, wie jedes Jahr, Weihnachtsmarkt und Bayern zu Hause. Das ist schon eine Herausforderung. Wir sagen immer, wir haben 4 Kneipen-Tsunamis am Tag. Fängt morgens um 11 an, 14 Uhr der nächste, 17 Uhr dann das Finale, weil die anderen gehen, die anderen kommen. Und dann geht es richtig nochmal los, wenn die dann aus dem Stadion zurückkommen, unabhängig vom Ergebnis. Für uns auf jeden Fall Nahkampf.
Versuch mal so ein paar Zahlen von dir zu kriegen, wenn du sie hast. Was glaubst du, wie viele Leute kommen hier heute in deinen Laden und wie viel Liter Bier schenkst du aus?
Also wir sind im Prinzip hier bei Vollstand bei 250 Leuten pro Durchgang. Also im Schnitt über einen Tag wahrscheinlich so 2.500. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass ja Weihnachtsmarkt auch noch jede Menge Leute reinspült. Ja, Bier gibt es ohne Ende. Trocken getrunken hat mich noch keiner.
Jörg, vielen lieben Dank. Du hast super viel zu tun. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und einen erfolgreichen Tag.
Danke dir. Euch auch. Viel Spaß. Genießt die Atmosphäre. Es wird richtig cool heute.
Das versuchen wir, so gut es geht. Wir gehen weiter. Miau. Bier. Check.
Bring die besten Spieler und Clubs in deine Stadt. Organisiere dein Spiel in Copa City.
So, ich bin jetzt hier direkt am Signal Iduna Park und unmittelbar neben dem Stadion gibt es hier diese sehr attraktive Würstchen-Bierbude und da hole ich mir jetzt meine wohlverdiente Wurst. So, wir kommen zum allerwichtigsten Part dieser Reise, die Wurst. Die Stadionwurst, heute mal aufgefüllt mit Pommes für den großen Hunger. Ich probiere mal direkt. Oh ja, warm, knackig, wurstig. Ist eine gute Stadionwurst. Ich muss mich jetzt beeilen mit Essen, weil kalt schmecken Pommes nicht. Aber ist gut. Ich gebe 8 Sterne. Guten Appetit mir selbst. So, der Wurstcheck ist durch. Fazit, sehr lecker. So, jetzt kommt der ultimative Härtetest. Wir fragen jetzt eine Gruppe Bayern-Fans, wie sie hier den Weg zum Stadion und alles drumherum bewerten würden. Moin, Jungs. Moin.
Also erstmal, die Infrastruktur in München ist die beste. Aber ganz kurz, also hier ist auch nicht schlecht. Es ist okay, hierher zu kommen. Und auf ein geiles Spiel, dass wir schön die Bayern, die Dortmunder weghauen. Auf 1-4.
Geht's dir hier so als Bayern-Fan?
Ich finde, wir haben hier gute Kontakte schon getroffen. Die Fans sind alle sehr nett. Mhm. Wir harmonieren mit allem. Unser Kollege hier macht die beste Stimmung. Ja. Und wir sind froh, hier zu sein. Wir hoffen auf einen geilen Abend.
So, Auswärtsfans werden nicht vermöbelt. Check. Zu Recht. So, ich habe jetzt hier alles gecheckt. Wir waren lange in Dortmund unterwegs. Der Weg zum Stadion gut. Die Grundversorgung mit Wurst und Bier hervorragend. Die Fans alle sehr nett. Deswegen kann ich jetzt offiziell verkünden, Copa City und der BVB, das passt. Und das wird auch in Zukunft weiterhin für euch stattfinden. Ich verabschiede mich aus Dortmund. Herzlichen Dank für die Einladung, mich hier umsehen zu dürfen. Und es gibt natürlich noch einen letzten Haken. Ja, was für ein Trip. Vielen Dank an Copa City, die uns eingeladen haben. Und Copa City, der erste Fußball-Tycoon, baut ein fantastisches Stadionumfeld, in dem ihr euch als Fan wohlfühlen würdet. Und wir machen jetzt hier weiter mit dem, wo wir uns auch sehr wohlfühlen, nämlich der Fußball-Bundesliga. Zeit hätte man gesagt, wow, Borussia Dortmund hat gepatzt. Das ist doch für die Konkurrenz, namentlich Bayern München, jetzt wirklich mal eine Einladung, sich in der Tabelle ein bisschen abzusetzen. Und dann stellt man fest, nee, wir sind ja im Jahr 2025. Borussia Dortmund ist derzeit, und jetzt hören wir auch auf dem Verein rumzuhacken, nicht mehr der Konkurrent, der da genannt wird, sondern natürlich Bayer Leverkusen. Zu dem wir später kommen, die haben nämlich Bayern München stattdessen eingeladen und die Münchner haben es auch auszunutzen gewusst und haben gewonnen, nämlich 2-1 in Freiburg. War wieder eines dieser Bayern-Spiele, wo man denkt, ja, am Ende vielleicht knapper als notwendig. Und Freiburg, die es versucht haben, zum Schluss nochmal das Spiel zu biegen. Wie ist das zustande gekommen? Tobias Escher, Fußballgott, erzähl uns doch ein bisschen was.
Es ist sehr nett, dass du mich als Fußballgott neben einer
Göttin.
Göttin.
Lass uns gemeinsam regieren.
Ja.
Ich habe Fußball, Sie beide. 49 Einsätze in der Schweizer Nationalmannschaft. Ich habe 49 Einsätze in der Kreisliga A. Also.
Aber immerhin
Aber das
Augenburg,
ist auch gut. Und wo?
hier in Hamburg.
Ja, das ist aber auch eine sehr gute top. Liga.
Zurück zum Spiel. Es war tatsächlich das Bayern-Spiel dieser Saison, wo sie am wenigsten Torchancen hatten, wo sie am wenigsten Torschüsse hatten. Also in allen Statistiken das schlechteste Bundesligaspiel der Bayern. Trotzdem eine Dominanz ausgestrahlt, auch wieder mit 65% Ballbesitz. Das Spiel haben sie so versucht runterzuverwalten, aber nach vorne gar nicht viel gemacht. Erst am Ende, als Freiburg dann das 2-1 gesagt hat und dann wirklich so richtig nach dem Motto, scheiß drauf, wir machen jetzt hier wild, wir tauschen die Position, wir lassen unsere Außenverteidiger ganz vorne stehen, wir greifen jetzt an. Eine Flanke nach der nächsten in den Strafraum geschlagen hat, da wurde es dann nochmal spannend in der Schlussphase. Da hat dann Freiburg nicht aufgesteckt, fand ich. Fand auch, sie haben es grundsätzlich besser verteidigt als zuletzt. Da haben wir häufig drüber gesprochen, dass sie sich abschießen lassen, beispielsweise gegen Frankfurt oder so. Da waren sie jetzt kompakter unterwegs. Aber das war halt so nicht so eine richtige Reaktion auf das 0-3, das die Bayern unter der Woche hatten. War nicht das beste Spiel, aber für einen Sieg hat es gereicht, auf jeden Fall. Man hat auch gemerkt, so, dass diese Verletzungsprobleme haben ihnen auch, um da nochmal einmal drauf einzugehen, so ein bisschen auch geschadet. Also ein Kimmich, der dann auf Rechtsverteidiger anfängt, aber dann auch schnell ins Zentrum wechseln muss. Stanisic hat sich dann relativ früh einwechseln lassen müssen für einen verletzten
Goretzka,
genau. Dann musstest du da wieder umstellen, später kam Palinha aufs Feld. Also das war halt viel Stückwerk da auch. Kimmich hat zwischendurch halt Sechser gespielt, Achter gespielt, Rechtsverteidiger gespielt, der hat drei verschiedene Positionen einfach mal wieder spielen müssen, weil da eben diese Konstanz einfach in diesem Spiel jetzt nicht da war.
Und ich bin auf eine andere Sache gestoßen, die ich mit euch nochmal durchgehen möchte. Harry Kane hat, glaube ich, ein Tor aus dem Spiel heraus gemacht. Also Bewegung, Stürmer. Es wirkt so ein bisschen...
Bewegung.
Ja, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, irgendjemand von euch wird Statistikexperte sein, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal gesehen habe, dass er einen Gegenspieler so im 1 gegen 1 quasi hops genommen hat. Und das dann auch noch in so einem Tempo, das sich so langsam angefühlt hat, dass ich schon fast Mitleid mit dem Verteidiger hatte. So, oder wisst, also ich glaube, der hat auch in der Zeit nur Elfmeter und Kopfballtore gemacht.
Ich glaube, November hat er zuvor das letzte Tor auf dem Spiel heraus erzielt.
Also. Siehst du, ist doch ganz lustig. So. Weil das war auf jeden Fall ein ganz eigenartiges Bild, wie er das Ding gemacht hat.
Ja,
das
war auch
Slow Motion.
Ja, der war wirklich, fühlt sich an wie Zeitlupe.
Der ist gar nicht so langsam.
Aber es wirkt so, vielleicht ist es aber auch die Routine.
Ich glaube, das ist
die
englische Art zu laufen. Weißt du, dieses,
wie ist denn die englische Art zu
laufen? Ja, so ein bisschen so Huckleberry Finn-mäßig. Findest du nicht?
Ich weiß, was du meinst.
Weißt du, was Engländer, so Maguire.
So ein bisschen so bulliger.
Ja, irgendwie, ja. Genau, so ey, ich komme aus England.
Aber der ist halt auch, der ist auch eine Kante, ne? Also,
ja. Ja, ja. Also, wollte auch nochmal so
eine qualifizierte Bemerkung machen. Oder einen Arm transportieren.
Ja, vor allem auch die Beine, ne? Also der hat ja schon auch
zwei davon.
Sehr prächtige Schenkel. Nein, also sagen ein
prächtige Schenkel.
Drei sogar.
Drei Beine und prächtige Schenkel. Ja.
Oh Gott, ey, wo bin ich denn hier jetzt gelandet?
Ja, herzlich willkommen zu Hause.
Ey, ladet mich jetzt aber nicht zu sowas ein, bitte.
Reiß jetzt zusammen, sonst ist wild. Tobias Escher, wir haben keine Zeit.
Ja, also drei Beine, geile Schenkel. Weiter.
Ja. Das ist das Spiel.
Das ist so der
Kabine. Das ist ein geiler Podcast-Name.
Drei Beine,
geile Schenkel.
Aber wer besetzt diesen? Also wer
und irgendwas noch mit fettigen Enden.
Tobi, ich bin voll bei dir gerade.
Gut, dann brechen wir das mal lieber ab.
Abbruch.
Sonst wird Tobias gleich sehr, sehr sauer sein. Nein, und wir wollen ihn alle nicht in diesem Modus erleben. Bei den Bayern, du sagst gerade, es ist Verletzungspech. Und ich finde das ganz interessant, weil es gibt andere Vereine, die haben, finde ich, deutlich mehr Verletzungssorgen. Jetzt hast du bei den Bayern natürlich einen Davies, der schon wieder ausfällt, der alternativlos auf links verteidigt. Da ist jetzt ein Guerrero, der eigentlich eher ein Achter ist und nie so wirklich ein defensiv denkender Linksverteidiger war in seiner Karriere, auch wenn er zu Dortmunder Zeiten da auch schon mal eingesetzt wurde. Kimmich spielt auch in der Nationalmannschaft als Rechtsverteidiger, ist jetzt keine Position, die jetzt ihn in Verlegenheit bringen sollte. Und da hast du ja auch die Perspektive, du hast jetzt mit Boey und Stanisic die beiden designierten Rechtsverteidiger wieder im Kader gehabt. Klar, das reicht nicht für 90 Minuten, aber da hast du zumindest die wieder zurück, die dann jetzt dort auch spielen sollten. Ein Leimer als Beispiel ist ja auch nur eine Verlegenheitslösung gewesen auf rechts, genau wie jeder andere Spieler, der an der Saison agiert hat. Ich glaube, Upamecano war gelb gesperrt, ne?
Ich habe immer das Gefühl, weil du da schon drin bist, ich habe immer das Gefühl bei Bayern, wenn so Spieler Tritt gefasst haben, wie jetzt ein Goretzka, dann fallen sie sofort wieder aus. Also gerade halt in diesem Sechser und auf den Außenverteidigerpositionen, dass ein Stanisic jetzt nach einem halben Jahr oder so, wo er raus war, direkt halt nach 40 Minuten reinkommt, das kann mir auch niemand erzählen, dass das der Plan war. War es ja auch nicht, sondern das musste dann halt so geschehen. Aber die haben schon, ich will nicht sagen, also Pech, ja, da gibt es sicherlich andere Mannschaften, wo man dann davon reden muss, dass sie dann eine ganze erste Elf ersetzen müssen, da sind die Bayern immer noch glücklich. Aber die sind nicht ganz glücklich diese Saison mit dem, was sie an kleinen und großen Blessuren haben, würde ich behaupten.
Ich finde, was man gemerkt hat, ist, dass mit Gnabry und Sané, also statt Olise und Coman, das merkt man schon so ein bisschen, finde ich da den Unterschied. Es wurde auch besser, als die beiden dann eingewechselt wurden. Das war ja auch so ein bisschen der Rotationsschuld, wobei Sané ja jetzt schon auch viele Spiele in der Startelf gespielt hat. Aber ich finde, da ist ein anderer Zug drin, wenn die anderen beiden spielen. Vor allen Dingen, weil Sané und Gnabry auch viel liegen lassen, immer an Chancen. Gut, Coman auch. Eigentlich fast alle bei den Bayern. Aber ich finde, das hat man irgendwie so ein bisschen gemerkt. Und was diese Verletzungsanfälligkeit angeht, klar haben die ist es bei den Bayern immer so ein bisschen jammern auf hohem Niveau, aber trotzdem, die haben ja auch irgendwie nach der Champions League-Niederlage ja gesagt, ja, wir sind offensichtlich kein Spitzenteam, zumindest nicht international, was ja eine, also das hört man ja nicht so oft von den Bayern so über sich selber sagen. Und da kann man nur sagen, ja, stimmt. Also zumindest, ja, also für die Bundesliga klar, aber für die internationale oder für die Weltklasse, finde ich, ist der Kader dann in der Breite dann auch nicht, gerade wenn es dann eben noch ein paar Verletzte gibt, finde ich, ist der wirklich nicht Weltklasse besetzt. Also das zu dem Ergebnis kann man schon kommen und deshalb muss man vielleicht auch von diesem Anspruch runterkommen, dass die Bayern, wenn sie mal ein paar Verletzte haben oder irgendwie eingespielte Spieler austauschen müssen oder gerade fit gewordene reingeworfen werden, dass sie dann halt nicht immer 6-0 irgendjemanden wegdominieren zurzeit.
Ja, und man muss auch immer sich in ein Gedächtnis rufen, wo sie herkommen. Ne? Also sie kommen aus sehr, aus München.
Bayern wollte ich auch
aus
erzählen.
Einer sehr schwierigen Phase. Und das ist ja auch jetzt ein bisschen tiefer gehendes Problem gewesen als nur der Trainer oder so. Es ist ein Kompany da, der funktioniert, jetzt sind alle Probleme weg, weil vorher war ein Thomas Tuchel da, der ein nachgewiesener Top-Trainer ist. Ja. Und da jetzt das alles auf den Trainer zu schieben, ist natürlich auch Quatsch. Also natürlich hat das auch bei den Münchnern noch tiefer gehendere Probleme. Und wenn du dich im internationalen Vergleich umsiehst, ja, dann ist das natürlich auch Qualität. Und okay, für was haben die Bayern ausgegeben? Geld jetzt? Boué, 30 Millionen letztes Jahr im Winter gekommen. Noch gar kein Faktor. Ansonsten Harry Kane, aber okay, aber wer, also, ne? Wer ist jetzt wirklich ein Kim für die Abwehr? Okay, aber das ist nicht so, dass die Bayern jetzt jedes Jahr 200 Millionen ausgeben, wie es andere Vereine auf der internationalen Bühne machen können. Von daher ist es ja vielleicht auch nachvollziehbar.
Und wir haben nach wie vor das Kane-Problem insofern, als dass, wenn er sich verletzt, da lange Zeit nichts kommt. Wir haben jetzt einen Tell, der sagt, der weigert sich ja zu wechseln. Die letzten drei Spiele wurde er nicht mal eingewechselt. Ja, also das spricht ja dann auch nicht dafür, dass Kompany ihm so viel zutraut gerade. Jetzt mal unabhängig davon, wie schlau diese Entscheidung von Tell ist. Aber wer kommt nach, also wenn Kane mal wirklich sich verletzt, wer kommt da? Wen willst du einwechseln? Du hast einfach niemanden, der kannst einen Thomas Müller dann da vorne reinspielen, aber kann der drei englische Wochen hintereinander 90 Minuten, kann der auch nicht spielen.
Also ist ja auch gar kein Stürmer.
Also, ja, und dann hast du aber auch wieder so einen Qualitätsabfall. Also du hast dann wirklich, weiß ich nicht. Ich wundere mich so ein bisschen, dass die Bayern noch so ein bisschen zurückhaltend auf dem Transfermarkt gerade agieren. Christopher Nkunku wird da so häufiger genannt. Aber der kostet natürlich viel Geld. Dafür müsste man wahrscheinlich erst wieder einen Spieler verkaufen. Und da will man erst mal einen Spieler verkaufen.
Und Nkunku ist ja auch jetzt kein Stürmer-Stürmer, ne?
Ja, und den hast du halt auch wieder dann auf einer Position, wo du eh schon vierfach besetzt bist auf den Außen. Das ist vielleicht die einzige Position, wo die Bayern momentan aus den Vollen schöpfen können.
Ich glaube schon, dass er, also er ist natürlich nicht der Spielertyp Harry Kane, aber ich glaube schon, dass er auch als Spitze agieren kann, dass er... Er interpretiert das sicherlich anders als ein Kane, aber ich sehe ihn nicht als Außenbahnspieler, ich sehe ihn nicht als Ergänzung zu den vier Top-Außenbahnspielern auf Bundesliga-Niveau gesehen, die sie schon haben, sondern der würde schon Zehner. Auch Spitze spielen.
Zehner oder falsche Neun, halt so einer, ne? Also ich finde, er wäre perfekt für die falsche Neun, aber ich...
Neben Kane dann? Oder mit Kane?
Ja, oder wenn jetzt Kane ausfallen würde, so, ne? Dann sicher könnten die das irgendwie lösen. Ich habe jetzt gerade, wir haben gerade kurz gelacht, weil hier beim Kicker einfach der Kader, du hast das ist ja dann aufgeteilt in Tor, Abwehr, Mittelfeld, Sturm logischerweise und bei Sturm steht einfach nur Harry Kane. Es ist so... bezeichnend eigentlich dafür.
Ja, in der letzten Saison haben wir ja schon drüber gesprochen, hatten sie ja noch einen Choupo-Moting.
Ja, genau.
Das ist auch kein Weltklasse-Spieler,
aber du hast einen guten Backup-Stürmer.
Genau, du hast einen Backup-Spieler, der zumindest auch mal 30 Minuten rein kann und durchaus Torgefahr entwickeln kann, um einfach auch mal zum Beispiel einen Kane zu schonen oder so, wenn da mal was ist. Also ja, ist schon der Kader.
Aber das finde ich auch komisch bei den Bayern, dass du da nicht irgendwie versuchst, das Ganze dann nochmal so ein bisschen zu aufzustocken, sag ich mal, mit Spielern, wo du sagst, okay, es ist jetzt vielleicht kein Top-Top-Stürmer, so wie ein Harry Kane, aber dass du sagst, das ist einer, den könnte man vielleicht auch mal dahin entwickeln, vielleicht auch einen, den du, wo du den Marktwert auch erhöhen kannst, indem er einfach bei Bayern ist und bei Bayern spielt in der Bundesliga. Auch solche Geschichten spielen ja auch immer eine Rolle im Fußball, die man vielleicht manchmal gar nicht so berücksichtigt. Wenn wir dann über Premier League da sprechen, sind solche Themen immer mit drin, weil vor allem Investoren, die dann sagen, oder Ownern, die sagen, jo, wir haben hier noch zwei Spieler geholt, die kriegen jetzt Spielzeit, damit da der Marktwert auch hochgeht, könnte man da ja ähnlich gestalten. Und dann hast du aber auch zwei, drei Backup-Jungs, die mit Sicherheit auch mal bei Bayern performen könnten, vor allem mit einem guten Mittelfeld um sich herum. Mhm. Also ich verstehe da den Ansatz gar nicht, warum man da nicht vielleicht auch mal gerade im Sturm vielleicht so ein, zwei eher beobachtet, dass man die nochmal in den Kader holt und da einfach das ein bisschen füttert.
Ich würde eher, also klar, aber ich finde, hast du mit Tell natürlich, hast du schon so eine vermeintliche Anlage, die nicht zum Einsatz kommt. Ich hätte jetzt ja, eher gesagt,
ist du brauchst... Ist er für dich?
Auch kein richtiger
Kane-Ersatz. Ja, das meine ich.
Ja, aber zumindest ein Stürmer irgendwie. Aber ich hätte jetzt eher, habe ich auch schon mal gesagt, so jemand wie André Silva oder so. Einer, der irgendwo bei einem anderen Verein auf der Bank sitzt, der aber nachgewiesen hat, dass der im Sturmzentrum auf jeden Fall alles mitbringt. Und so ein André Silva, wenn der von den Außenspielern gefüttert wird, dann knipst der dir. Da macht er dir die Buden, ja. Jetzt muss man natürlich sagen, der verdient, glaube ich, bei Leipzig auch seine 7-8 Millionen oder so. Das ist also auch gar nicht mal so ein Schnäppchen, wie man dann vielleicht denken würde. Aber ich meine auch nur so eine vom Typ her, einfach so einen, der schon mal Bundesliga-Sturm gespielt hat, Regalklasse Choupo-Moting, den du einfach einwechseln kannst, der 20, 30 Minuten Bundesliga-Niveau spielen kann, wenn der eine Top-Mannschaft um sich rum hat. Das wundert mich ein bisschen, dass da irgendwie überhaupt nichts passiert. Das ist schon ein gewisses Risiko, auch für die Champions League.
Ja, absolut. Aber es gibt ja diese Gerüchte und das zeigt ja auch, dass offensichtlich, wenn die dann stimmen, die Bayern sich schon Gedanken machen und auch wenn es denn so stimmt, auch konkret werden, in dem Sinne, dass sie jetzt mit einem Kunku die persönlichen Terms, also die Vertragsbedingungen ausgehandelt haben und sich das zumindest mal warm halten, diese Option, und dann vielleicht gucken, was sich für Dynamiken so ergeben auf dem Weltmarkt. Aber es ist ja schon, wenn du mit einem Spieler die persönlichen Vertragsbedingungen ausgehandelt hast, was verdienst du, Vertragslaufzeit und so weiter, und dann nur noch im Zweifel die Ablösesumme mit dem abgebenden Verein ausgehandelt werden muss. Das zeigt ja schon, man hat das im Hinterkopf. Also es ist nicht so, dass sie keinen Handlungsbedarf sehen. Für den Moment reicht es zumindest mal für die Bundesliga. In der Champions League muss man sich sicherlich ein bisschen Sorgen machen. Man wird jetzt Playoff spielen, ne? Und ich glaube, da warten doch namentliche Gegner. Also ich habe die Tabelle jetzt gerade nicht vorliegen, weil ich zu faul bin, sie anzuklicken. Aber ich glaube, sie, wenn man sich meine Erinnerung richtig bedient, dann ist es PSG, Manchester City, Juve.
Es ist alles so eng. Ich glaube, sie können theoretisch auch noch eine rein theoretische Möglichkeit haben sie noch da in diese direkt ins Achtelfinale zu kommen, aber das ist halt alles so eng. Es gibt halt Celtic hat 12 Punkte auf Rang 18 und Atletico hat auf Rang 5 15 Punkte und Bayern ist mit 13 Punkten, mit 12 Punkten selber irgendwo dazwischen. Also es ist halt alles noch offen, da kann man sehr wenig Prognosen machen. Ja. Deswegen wollen wir uns ja auch am Donnerstag nochmal zusammensetzen und dann über den letzten Spieltag der Champions
League. Aber es könnte sein, dass sie wirklich einen sehr, sehr namhaften Gegner in einem vermeintlichen Playoff-Spiel bekommen.
Das kann passieren, allein, dass sie die Playoffs wahrscheinlich spielen müssen. Also das ist eine hohe Wahrscheinlichkeit. Also da müssen schon viele Teams noch vor ihnen patzen, damit sie das noch vermeiden können. Und sie müssen auch ihr letztes Spiel gewinnen gegen Donetsk, glaube ich, oder? Nee, Dortmund spielt gegen Donetsk.
Ja, auf jeden Fall.
Oder gegen Bayern jetzt spielt.
Ja, man könnte nachgucken, aber da bräuchte man einen Laptop oder sowas.
Ja, gegen Bratislava spielen die so. Genau. Dortmund gegen Donetsk, Bayern gegen Bratislava. Aber ja, da müssen wir mal gucken,
was da rauskommt. So, für den Moment in der Bundesliga ist alles auf Kurs, da muss man sich keine Sorgen machen. Wir gucken uns mal die Tabelle an, um das jetzt auch mit Fakten zu untermauern, was ich einfach mal so tolldreist behauptet habe. 6 Punkte sehen wir da. Abstand auf die Verfolger aus Leverkusen. Und ich finde, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um jetzt einfach mal weiterzumachen mit Leverkusen. Weil die in einer Wiedervorlage des Hinspiels gegen Leipzig über weite Strecken das bessere Team waren, eine Vielzahl an großen Chancen hatten, 2-0 geführt haben und am Ende trotzdem mit einem Punkt da rausgehen. Leipzig hat das nicht schlecht gemacht. Die hatten auch ihre guten Phasen im Spiel. Aber dennoch, wenn man jetzt eine Bilanz zieht, ist das aus Leverkusener Sicht eine Enttäuschung. Das muss man gewinnen, insbesondere wenn man sich die Tabelle anschaut. Man hat sich die letzten Wochen da mit viel Konstanz herangearbeitet, den Abstand bei 4 Punkten gehabt und jetzt wieder ein bisschen abreißen lassen. Völlig unnötig, oder?
Ja, total. Also Leverkusen hätte frühzeitig den Deckel drauf machen müssen und auch können. Ich glaube, also Flo Wirtz, obwohl der ein überragendes Spiel gemacht hat, hätte, glaube ich, an dem Abend 5 Scorerpunkte oder so einsammeln können. Also der hat, glaube ich, 3 Pfostentreffer oder Lattentreffer gehabt.
Ja, 3 Pfosten.
Dann hat er noch 3 Top-Vorlagen gegeben, die zu 100-prozentigen geführt haben. Hat selber, glaube ich, auch noch getroffen. Hat er getroffen? Nee, hat nicht getroffen.
Ja, selbst.
Ach nee, stimmt nicht. Nee, er hat gar nicht getroffen, aber hat
fast beide Tore vorbereitet.
Also das war ein überragendes Spiel, den haben sie überhaupt nicht in den Griff gekriegt in Leipzig. Und wie so oft rächt sich das dann irgendwie nach hinten hin, dann natürlich mit ein bisschen Pech, dann so kurz vor Schluss durch ein Eigentor dann noch den Ausgleich zu kriegen. Aber das ist eigentlich so der einzige Kritikpunkt. Klar, du kannst drüber streiten. Ich weiß nicht, wie ihr diese Szene da mit dem Foul gesehen habt. Vor dem, was ist das, 1-0 oder was, 2-0? Ich weiß gar nicht. Nee, ist 2-0, vor dem 2-0. Der,
mit Würz und Raum.
Mit Würz und Raum, wo er nachweislich Raum auf das Schienbein tritt. Der Schiri hat aber gesagt, also er tritt ihm halt drauf, weil Raum vorher irgendwie so komisch da reingrätscht. Also das war wohl die Begründung dafür, sodass man gesagt hat, dass es kein Foul ist. Fand ich so ein bisschen, also kann ich schon verstehen, dass David Raum da zumindest sehr protestiert hat, weil er ist ihm einfach wirklich komplett aufgeschrieben.
Kann aber die Begründung gestanden. Auch verstehen. Also Raum grätscht in ihn rein, er bringt Wirtz aus der Balance und er muss ja irgendwo seinen Fuß aufsetzen. Und dass er in diesem Gewirr aus Beinen dann ihm auf das Bein tritt, würde ich jetzt mal nicht als Absicht werten, sondern einfach, das ist in der Bewegung sicherlich entstanden.
Aber auch nur, wenn das ein Foul war von Raum.
Ja. Ja?
Weil wenn das kein Foul war von Raum, dann war es eigentlich ein Foul von Wirtz. Also kannst du, finde ich, in beide Richtungen argumentieren. So. Zumindest kann man sagen, dass Leverkusen da auch durchaus Glück gehabt hat, weil andere hätten es vielleicht einfach gepfiffen. Fertig. So auch wie der da geschrien hat und sich gewälzt hat da am Boden oder so. Und dann machen sie es aber natürlich auch top. Also Wirtz macht's top, nachdem er ihm denn das Bein rausgerissen hat.
Ja, ich finde aber, das ist ganz interessant eigentlich, weil das ganze Spiel hatte ganz schön viel Feuer. Und Wirtz hatte schon im Vorfeld, direkt vor dem 1-0 mit Orban, genauso eine Situation, in der er quasi sich mit ihm ja Stirn in Stirn, Auge in Auge ging, ein bisschen um Schubserei. Also war kurz vor Kneipenschlägerei bei den beiden. Ganz kurz, ich will das gar nicht hochbewerten. Es ist nur Situation, man hat es ihm angemerkt, wie der unter Druck gestanden hat in diesem Spiel. Dann macht er nämlich diesen Wahnsinnslauf und kann das in Energie umwandeln und macht dieses unnachahmliche, im Prinzip 1-0, was er am Pfosten hat und dann reingemacht hat. Das Erste, was Wirtz macht, dreht sich um und geht zu Orban. So, war total, also das wurde von Kameran gar nicht so eingefangen. Ich habe dann irgendeine Perspektive gefunden und geht erstmal da rein und klärt kurz die Sache mit ihm nochmal nach dem Motto, Digga, was willst du von mir? Und ich habe das Gefühl, dieses ganze Spiel hatte so eine krasse Energie, dass natürlich in dieser Situation genau das, was da passiert. Weil eigentlich ist es so kurz an der Grenze und ich bin auch ein bisschen eher bei Etienne und denke mir, oh, muss der da so auf dem Bein so lange stehen? Und trotzdem ist es wahrscheinlich ziemlich grenzwertig, weil auch was mit ihm wahrscheinlich in diesem Spiel passiert ist. Weil es war von... Es wurde nur geholzt die ganze Zeit.
Also Wirtz ist ja identifiziert und das zu Recht von allen Gegnern als der entscheidende Spieler bei Leverkusen. Ein absolutes Ausnahmetalent. Auch dieses Spiel wieder, alter Schwede, was für ein geiler Kicker. Ich freue mich so, dass der deutsche Nationalspieler
der den
ist.
Auflegt für schick.
Und Danke. Der wird aber in jedem Spiel natürlich dementsprechend auch angegangen. Vielleicht habt ihr das bei Atletico auch gesehen.
Aber, ja.
Die Meister sind, wenn es darum geht, zu provozieren und Leute aus der Balance zu bringen, aus der inneren Balance zu bringen, die gehen nur auf ihn rauf. Und das erlebt er in jedem Spiel. So irgendwann hast du vielleicht auch mal, snapst du auch mal so ein bisschen, ne? Und da kann man sich dann als Gegenspieler auch nicht beschweren. Also das ist ganz bewusst, dass die auf den raufgehen und den zermürben wollen und den ärgern wollen und den dazu bringen wollen, eine gelbe Karte zu kriegen.
Kriegst ihn halt auch nicht anders raus.
So, ist es
du
so.
Musst es halt machen, aber dann verstehe ich das auch, dass er irgendwann mal reagiert. Und er ist ja jetzt wirklich nicht der Typ, der irgendwie da groß gegengeht oder so. Wann ist einem Wirtz mal irgendwie negativ aufgefallen? Ne? Das ist ein Junge, der einfach zocken will. So.
Ja.
Und genau so gibt er sich auch und auch sehr zurückhaltend irgendwie, er feiert sich selber nicht heftig ab. Super sympathisch und deswegen finde ich es auch ehrlich gesagt ganz geil, dass er jetzt dann vielleicht mal so ein bisschen mehr aus sich rauskommt, vielleicht auch mal ein bisschen mehr dieses Selbstbewusstsein bekommt, so nach dem Motto, ich bin ein geiler Zocker, so, und wenn du mich jetzt nochmal anpisst, dann zeige ich dir jetzt gleich mal und dann nehme ich mal die auseinander und gehe dann eben auf Richtung Orban. Ich feiere sowas sehr.
Ich finde, das ist das Geile an so jungen Spielern, weil die sind ja, wir haben vorhin noch über die U19 geredet, die sind ja noch ein bisschen knabenhaft, wenn dann da irgendwelche großgewachsenen 28-Jährigen, da ist ja schon noch so ein bisschen Unterschied. Aber das Schöne ist, dass die ja auch älter werden und der Skill ja hoffentlich vorhanden bleibt oder noch besser wird. Und dann hast du halt irgendwann vielleicht mal, wenn man sich das mal so in der Zukunft ausmalt, so ein 28-Jährigen Flo Wirtz, der aber schon einiges erlebt hat, mit 1000 Wassern gewaschen ist. Und so, das wird dann noch interessanter. Das ist das Schöne an jungen Spielern, dass die halt auf dieser mentalen oder wie soll man sagen, dass die werden noch richtige Männer. Das sind noch Knaben, das sind noch Bubis, ja. Und die werden aber durch 6-7 Jahre Bundesliga werden die einfach auch nochmal abgehärtet und geschliffen. Und das ist eigentlich ganz schön so zu sehen.
Ja, ich finde das auch gut im Hinblick, also als ich dieses Atletico-Spiel gesehen habe und jetzt auch wieder bei Leipzig, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass der jetzt dieses Stahlbad einmal durchlaufen muss. Daran wächst man, also die Großen, also das kannst du auch sportartübergreifend sehen. Also Michael Jordan hat die besten Momente gehabt, wenn ihn vorher jemand geärgert hat. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, jetzt nehme ich es persönlich. Und dann so, das brauchen manchmal so als Zündungsstufe die Großen, um ihr Potenzial auch nochmal zu zeigen, eine extra Portion Motivation. Und das ist gut, dass er jetzt vor dem nächsten großen Turnier, dass er das einmal so erlebt, dass er jetzt identifiziert wird als der, wo man raufgehen muss. Das hält er jetzt aus, das lernt er jetzt. Und da wird er nur dran reifen. Ich hoffe nur, dass ihn nicht irgendwer kaputt tritt.
Nee, das hoffe ich auch.
Ja. Jetzt sehe ich aber einmal ein bisschen, weil mir der Eindruck, das verfälscht so ein bisschen das Spiel, als ob da jetzt Leipzig versucht hätte, Wirtz kaputt zu treten. Das habe ich nicht so empfunden beim Spiel. Was auch daran lag.
Nein, nicht
allgemein.
Allgemein. Nicht kaputt treten. Und da bin ich nämlich vorher bei dir, weil ich das auch mag. Und ich finde, diese Situation ist eine, die so kleine Nuancen hat. Aber ich muss das auch betonen. Ich liebe den Typen auch genau dafür, dass er halt diese Cojones hat, in seinem Alter so fokussiert da durchzugehen. Wir werden wahnsinnig viel Freude an Musiala und Wirtz mit der Nationalmannschaft noch haben in den nächsten Jahren, weil der in so einem Spiel halt einfach dann trotzdem den Unterschied macht für seine Truppe.
Ja, wo macht er den Unterschied? Ist halt die Frage, wenn es halt am Ende 2-2 ausgeht.
Ach komm, Tobi, jetzt hör doch mal auf.
Ich finde halt, dass...
Das ist nicht sein Job da hinten. Sein Job ist da vorne. Den hat er gemacht.
Der hat zwei Tore aufgelegt.
Der zwei Assists.
Lass mich da mal ausreden.
Du fängst ja mal mit einem falschen Statement an. So geht das nicht.
Natürlich, das Wirtz war ein überragender Wirtz, aber wir dürfen nicht den Fehler...
Wirtz war ein überragender Wirtz,
keine Frage. Aber wir dürfen jetzt nicht so tun, als ob dieses Spiel von Leverkusen komplett fehlerfrei war. Was es ja nicht war. Kein Fußballspiel ist fehlerfrei, aber sie führen 2-0 gegen RB Leipzig.
Das ist doch logisch, dass es nicht fehlerfrei ist, wenn sie dann 2-2 spielen.
Sie spielen 2-2. Ich will dahin, dass sie halt 35% Ballbesitz hatten in diesem Spiel. Dass sie halt wirklich auch Leipzig gesagt haben, macht mal was mit dem Ball. Und mir war das zu wenig von Leverkusen in diesem ganzen Spiel. Mir war das viel zu wenig. Das war halt wirklich sehr stark, wir gehen jetzt auf Wirtz, wir gucken, dass wir Wirtz ins Spiel bekommen. In der zweiten Halbzeit war es nur noch, wir gucken, dass wir die schnellen Spieler in die Abwehr schicken. Ball war sofort wieder weg. Und sie haben es selbst halt nicht sauber genug verteidigt dafür. Sie haben selbst,
aber
deswegen gehe ich nämlich dann mal rein, weil das Spiel hatte sau wenig Fouls. Eigentlich. Das Spiel hatte irgendwie, am Ende waren es irgendwie 15 Fouls im gesamten Spiel. Aber die entscheidenden Fouls hat Leverkusen gemacht. Die entscheidenden Fouls, die dann halt...
15 Fouls an Wirtz.
Ja, und ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt hast du gerade gesagt, Wirtz ist nicht der Unterschiedsspieler gewesen. Jetzt bist du aber gerade auf Punkte eingegangen, die das ganze Team betreffen.
Ja,
ne? Also ich meine, da würde ich dir recht geben. Der Rest hat jetzt vielleicht zu viel in die Waagschale geworfen oder gesagt, okay, Wirtz wird das jetzt regeln. Aber dann sieht man ja auch wieder, was für einen Stellenwert er hat, dass selbst so ein Team wie Leverkusen sagt, okay, let's go, Wirtz, mach bitte. Deswegen, ich würde dann eher sagen, weil vielleicht die Spielanlage dann nicht die richtige, alles auf Wirtz zu verlagern.
Aber ganz ehrlich, es waren die Chancen da. Wenn die drei vorbereiteten
Szenen
von Wirtz...
Er legt ja auf, die werden nicht gemacht.
Wenn die Dinger einfach reinmachen, ins leere Tor schieben, dann sitzen wir hier und dann würdest du nicht sagen, Leverkusen hat Fehler gemacht, man darf Wirtz nicht zu sehr loben, weil die nur 2-2 gespielt haben, sondern dann würden wir über ein 5-1 oder 5-2 reden.
Dann reden wir über 5-1 und 5-2, dann reden wir auch...
wie Expected Assists, weil das ist genau so ein Wert, der halt...
Weil
underrated ist, ne? Expected Assists. Wir sprechen ja immer über Expected Goals, aber wenn die Dinger reingemacht werden, die er dann eben vorlegt, so, ey, dann Also dann wirklich, dann sprechen wir dann nicht mehr drüber, dass er nicht der Player.
Mir gefällt aber, ich bin nämlich sehr, sehr kritisch aktuell mit Leverkusen. Mir gefällt die Spielanlage von Leverkusen aktuell nicht so, wie sie in der Vergangenheit mir gefallen hat, weil es halt mir zu viel Würze ist. Und dann ist es natürlich geil, wenn du überragend bist.
Aber ich glaube,
es ist immer geil, wenn du einen überragenden
Spieler hast. Es müsste auch mehr Schultern verteilt sein.
Und du wechselst halt, Leverkusen spielt dieses Spiel. Sie führen nur 2-1, wechseln nach 60 Minuten schon schick aus.
Ja, aber da gehe ich
Frimpong, voll mit. Frimpong und Grimaldo spielt gar nicht. Frimpong kommt auch dann erst, aber auch nur für Kontermomente.
Ja.
Sie haben halt überhaupt gar nicht versucht, in irgendeiner Form ihre eigene Spielanlage durchzusetzen. Und sie haben auch defensiv richtige Probleme gehabt, weil nämlich, was Wirtz auf der einen Seite war, war Raum auf der anderen Seite. Mhm. Raum hat unfassbar viel nach vorne angeschoben, unfassbar viele kreative Momente auch gehabt. Hat ja auch dann sein Tor gemacht und war auch an dem anderen Tor mehr als gut beteiligt. Also das war mir zu wenig von Leverkusen einfach, wenn wir bedenken, ja, die wollen ja auch noch ein Meisterschaftsrennen da vorne haben und die wollen ja auch noch da was erreichen. Und klar, habt ihr auch recht, wenn Raum da nicht auf der Linie mit dem Kopf da seine super Rettungstat macht gegen Palacios, dann ist das Ding 3-0, dann ist das Thema gegessen. Aber es war's halt.
Ja, nicht. Oder wenn die anderen zwei Pfostentreffer von Wirtz reingehen, solche Sachen. Aber wir sollten jetzt auch nicht so tun, als wenn Leipzig hier Laufkundschaft wäre, sondern Leipzig ist eine Top-Mannschaft in der Bundesliga. Klar, die hängen auch so ein bisschen den eigenen Ambitionen hinterher. Aber es ist immer noch Leipzig. Und es ist so, wenn du mal eine erwartete Tabelle vor der Saison zeichnest, da haben die meisten Leute Leipzig immer in einer Champions-League-Qualifikation drin. So, und die haben eine Top-Mannschaft. Und du spielst dann auswärts in Leipzig, du spielst direkt vor einem richtungsweisenden Champions-League-Spiel, wo es darum geht, ob sie sich direkt qualifizieren, wo du dann auch vielleicht mal einen Grimaldo schonst, der sonst immer 90 Minuten durchspielt in allen Wettbewerben. So, und bist ja komplett auf Kurs. Hm. Und dass du dann am Ende, ich gebe dir recht, also es ist nicht dieses dominante Leverkusen, ich lasse den Gegner hinterherlaufen und mit meinem Kurzpassspiel und mit meinem Gegenpressing lasse ich da gar nichts zu. Aber das halt auch in jedem Spiel zweimal die Woche und dann auch auswärts bei einem Top-Gegner 90 Minuten durchzuziehen, das ist vielleicht auch nicht möglich. Und wenn du dann als Leverkusen sagst, okay, pass auf, wir ziehen uns mal zurück, wir lassen mal Leipzig machen, wir gehen auf Konter, wir haben die Spieler dafür. Und wenn es gut geht, nochmal, das ist genau dieser eine Ball, dass Palacios da Raum anschießt, sonst ist das Ding durch. Und dann reden wir über souveräne Leipziger, Leverkusener, die ihr Spiel auch weiterentwickeln können und auch sowas mal entspannt nach Hause fahren können.
Sehr gut, aber dann hast du auch 4-2. Dann gewinnst du am Ende das Ding 4-2. Und dann würde ich trotzdem immer noch meckern, dass sie zwei Gegentore zulassen.
Ob Leipzig dann nochmal den Willen hat, da so zurückzukommen,
ist
die nächste Frage.
Sie kassieren einfach zu viele Gegentore. Ja. Mehr will ich ja gar nicht sagen. Sie kassieren viel zu viele Gegentore und deswegen haben sie jetzt 6 Punkte Rückstand auf Bayern. Haben den großen Vorteil, wenn sie jetzt die Playoff-Phase überspringen. Das wäre sehr wichtig für sie, weil Bayern hätte dann diese Playoff-Spiele direkt zwischen dem Leverkusen-Spiel.
Ja.
Also Bayern hätte dann eventuell Real Madrid, Leverkusen-Real Madrid innerhalb von 7 Tagen. Ich glaube, dass
sie auch darauf
Das wäre natürlich geil, aber du musst ja trotzdem 6 Punkte musst du erstmal wieder aufholen.
Mhm.
So, und das war unnötig. Und ich glaube, das Lustige ist, ihr seid weniger kritisch mit Leverkusen als Leverkusen selbst. Die haben sich nach dem Spiel halt alle an sich selbst.
Ja, logisch, weil sie hätten 5-1 gewinnen können. Ja. So, ja. Klar.
Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen beleidigt, weil die Bundesliga jetzt nicht mehr so spannend ist.
Ja.
Also jetzt 2 Punkte weniger spannend als noch in der letzten Woche. Leverkusen, was los? Tu was. Wir wollen ein bisschen Spannung haben. Ne? Dann müssen halt andere Mannschaften in die Bresche springen. Und da habe ich ja große Stücke auf Eintracht Frankfurt gehalten. Da habe ich gedacht, na okay, wenn Leverkusen schon nicht mitmacht, dann wird Frankfurt ja hoffentlich die Hausaufgaben machen, stellt sich raus. Haben sie auch nicht gemacht in einem sehr interessanten Spiel. Hoffenheim, die ja mit dem neuen Trainer noch nicht so wirklich warm geworden sind. Und Frankfurt jetzt ohne Marmoush. Und das ist schon interessant, gerade wenn man beobachtet hat, wie wichtig Marmoush für alles war, was in der Offensive da passiert ist bei Frankfurt. Und deswegen interessant zu sehen, wie machen sie sich denn jetzt ohne ihren Topscorer? Und die Antwort ist phasenweise sehr gut, aber nicht über 90 Minuten. Und meiner Meinung nach ein sehr gerechtes Unentschieden, auch wenn es spät zustande gekommen ist. Aber aus Hoffenheimer Sicht war das ein verdienter Punkt. Und aus Frankfurter Sicht muss man sich
dann... Also man muss sagen, es gab jetzt schon 2 Spiele ohne Marmoush gegen den BVB und international gegen... Und da lief es ja eigentlich ganz gut so, aber ich finde jetzt gegen Hoffenheim war so das Spiel, wo man es am deutlichsten gemerkt hat, dass er gefehlt hat, vor allem was so die Dynamik angeht, weil du hast der Eintracht von der ersten Minute an gemerkt, Hoffenheim auch ein bisschen, aber vor allen Dingen der Eintracht, dass da so ein bisschen Müdigkeit oder so da war, also da war einfach keine Dynamik. Von der ganzen Körpersprache, von den Läufen her war viel, viel Stillstand und so weiter. Und dann hat halt ein Usun gespielt statt einem Mamouche, sage ich jetzt mal. Und so oft habe ich ja jetzt Usun noch nicht in der Startelf gesehen. Und das war ganz interessant, weil es hieß ja immer so, der ist so vom Typ her so ein bisschen wie ein Musiala. Ich glaube, das kommt, weil er halt auch so eine sehr enge Ballführung hat und einen guten Schuss. Aber ich würde ihn viel eher mit so einem jüngeren Özil vergleichen. Usun ist überhaupt nicht so dieser dynamische Spieler, sondern einer, der sehr viel mit Auge und natürlich einem sehr guten Pass und so macht. Aber es ist keiner wie ein Mamouche, der sich irgendwie an der linken Seite den Ball holt und an drei Spielern vorbeirennt oder so. Also diese Dynamik, die hat ein Can Usun überhaupt nicht. Ob die noch kommt oder so, weiß ich nicht. Das ist sicherlich ein toller Spieler mit tollen Anlagen. Aber du hast direkt gemerkt, dass da dieses Element Mamouche, diese Dynamik, dieses ständige aggressive Anrennen und Ball fordern und gib mir und sofort, wenn ich den Ball habe, nach vorne, das ist komplett abgegangen. Deshalb war das alles so ein bisschen Schlafwagen-Fußball. Und die Ausrede mit international zählt nicht, weil Hoffenheim auch internationale Auftritte hatte. Ja, das muss man ganz klar sagen. Bei Hoffenheim hast du gemerkt, dass die mit dem Rücken an der Wand stehen und auf jeden Fall müssen. Also da, die waren schon sehr, sehr motiviert. Die waren eigentlich die bessere Mannschaft, das muss man so sagen. Die Eintracht hat natürlich dann einen Elfmeter gekriegt, der so ein bisschen aus dem Nichts kam. Der ist zwar berechtigt gewesen, aber trotzdem irgendwie, ich will nicht sagen Glück, wie kann man sagen, er ist glücklich, wenn er berechtigt ist. Er ist insofern glücklich, als dass er ein bisschen unnötig war. Einfach, dann gehen sie 1-0 in Führung, was schon zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht so ganz gerecht war. Dann kommt der Ausgleich. Und es war die ganze Zeit bei der Eintracht, das war von Anfang an, und das hat mich so geärgert, immer das gleiche Bild, dass Hoffenheim immer die Kette überspielt hat, meistens über die Außen, meistens über die rechte Seite von der Eintracht. Immer wieder lange Bälle, die angekommen sind, die komplette Vier- oder Fünferkette von der Eintracht dann überspielt hat. Und dann wurde es immer brenzlig, die konnten einen Ložek überhaupt nicht halten. Also der hat auch ein Wahnsinnsspiel gemacht, muss man einfach sagen. Der hat, Warum lachst du?
Weil Nils mich angeschaut hat.
Warum hast du gelacht?
Manager-Business.
Naja, also da hatten sie so krasse Probleme und das ist dann so nervig, wenn das ganze Spiel, weil du denkst dann, okay, sie haben sich 1-0 jetzt sogar in die Halbzeit gerettet, dachte ich, okay, das gibt denen jetzt die Möglichkeit nochmal zu analysieren, was zu ändern und so weiter. Zweite Halbzeit werden die mit einer Führung dann rausgehen. Die zweite Halbzeit war noch schlechter. Und es gab noch mehr von diesen Szenen. Und dann hast du eine schöne Kombination gehabt, die dann wieder in die Führung gebracht hat, 2-1. Und dann am Ende war es also wirklich vogelwild. Erstmal habe ich gedacht, so 7 Minuten Nachspielzeit, warum? Fand ich ein bisschen übertrieben, aber gut. Es gab eine Behandlung von Trapp, die war 1 Minute, ich habe gestoppt. Also 7 Minuten war ein bisschen übertrieben, aber es ist auch egal, weil ich wusste und in meiner ganzen WhatsApp-Eintracht alle Leute, wir wussten alle, dass wir diese 3 Punkte nicht mit nach Hause nehmen. Du hast es gesehen, du hast es gespürt, du hast das Gefühl. Und es macht einen so hilflos, du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Und dann stellen die sich am Ende wirklich 10, 15 Minuten vor Schluss, stellen sich 10 Mann einfach nur noch hinten hin. Es ist keine Staffelung mehr. Die sind überhaupt nicht mehr auf den ballführenden Spieler gegangen und es kam eine Flanke nach der anderen rein. Und am Ende macht Kramaric einfach einen Traumlupfer auf Ložek, der den Volley reinzimmert. Trapp sah da auch nicht hundertprozentig gut aus, aber hatte sich davor verletzt, ja. Und hat sich nicht auswechseln lassen, 10 Minuten vor Schluss. Wird auch heiß diskutiert, ob er sich nicht hätte auswechseln lassen sollen. Aber wahrscheinlich hast du gedacht, komm, die 10 Minuten packe ich jetzt noch.
Ja, also so riesig war der Torwartfehler jetzt auch nicht, als dass man...
Nee, aber er geht nicht so richtig schnell runter. Und man weiß nicht, ob es an der Verletzung
war schon
ist.
Trapp ist schon in der, auf dem ja. Trapp ist schon in der Kritik. Ne?
Nö, der hat eigentlich super gehalten die ganze Zeit.
Ja, aber generell ist es schon eher so ein Gefühl von...
Ich finde, die letzten Spiele hat er richtig gut gehalten. Er hat am Anfang der Saison hat er nicht so in Form gefunden, aber das ist kein Spiel, wo man über einen Torwart reden muss. Da muss man über alle anderen reden. Und es war einfach eine schwache Partie von der Eintracht. Jetzt kann man sagen, immerhin noch einen Punkt geholt in Hoffenheim. Aber wenn du natürlich 2-1 führst in der 95. Minute, dann fühlt es sich wie eine Niederlage an.
Das ist auch die Anspruchshaltung. Also wenn du jetzt gerade formulierst, immerhin noch einen Punkt geholt in Hoffenheim. Und Hoffenheim ist eines der krisengeschüttelsten Mannschaften der Zeit. Und also die eigene Anspruchshaltung ist schon sehr niedrig, wenn man sagt, immerhin Punkt geholt in Hoffenheim. Weil du musst, wenn du da oben stehst, musst du eigentlich den Anspruch haben, du gewinnst
das. Das stimmt, aber du darfst jetzt auch nicht vergessen, also so ein Ložek einfach mal für fast 20 Millionen holen. Dann haben sie jetzt noch einen Gift Orban in der Winterpause geholt. Du hast einen Bischof, der wahnsinnig ist, der zu den Bayern wechselt. Du hast einen Kramaric. Also Hoffenheim spielt keine gute Saison, keine Frage. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die keine gute Mannschaft haben. Und das hast du auch gesehen. Also die haben einfach richtig gut gespielt. So. Und das hat auch der Trainer gesagt, er will, dass die Eintracht irgendwann wieder, wenn die Eintracht gegen Hoffenheim spielt, dass sie froh ist, dass sie einen Punkt holt und sich nicht ärgert, dass sie einen Punkt geholt hat, nur einen Punkt geholt hat. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen, Hoffenheim spielt keine gute Saison, aber wenn die so spielen, wie sie jetzt gegen die Eintracht gespielt hat, dann werden die da auch nicht ewig unten bleiben. Die Frage ist, ob Hoffenheim das jetzt dauerhaft oder langfristig auch so konservieren kann. Aber ja, war natürlich unterm Strich irgendwie enttäuscht, weil die gesamte Liga hat für die Eintracht gespielt. Da oben haben alle Punkte liegen lassen. Mit einem Sieg hätte die Eintracht sich richtig geil oben auch noch von Stuttgart entfernen können und im Kampf um die Champions League da nochmal richtig was gut machen.
Kampf um die Champions League.
Ja. Ich finde auch, dass du natürlich einen Mamouche einfach auch nicht ersetzen kannst, 1-1. Das ist so ein bisschen das.
Würdest du sagen, er ist unersetzbar für die Frankfurter Eintracht?
Ja, ich würde schon sagen,
er ist unersetzbar.
Lass es doch endlich mal gut sein, Mensch.
Nein.
Das gibt's doch nicht seit Monaten. Das gibt's doch gar nicht.
Das ziehe ich jetzt durch.
Das gibt's ja gar nicht. Man muss aber dazu sagen, sie haben ja mit El Yevahi haben sie ja jetzt den teuersten Transfer gemacht, der auch von der Spielanlage ungefähr so ist wie Mamouche. Natürlich wird er jetzt nicht. Das, was Mamouche geleistet hat, ist einfach überragend. Das wirst du nicht einfach 1-1 kriegen. Den konnten sie aber nicht rechtzeitig melden. Deshalb hat Dino Topmöller gesagt, den wollten sie eigentlich schon mit in den Kader nehmen. Der hätte vielleicht dann nochmal, den hätte man vielleicht nochmal einwechseln können oder so. Aber das ging nicht, weil er nicht rechtzeitig gemeldet wurde. Die haben ja da schon zumindest jemanden geholt, wo man zumindest gespannt sein darf.
Ja, aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, du hast natürlich nicht nur deinen Top-Torjäger verloren, du hast auch deinen besten Dribbler verloren, hast du ja gerade auch schon erwähnt, gab es jetzt relativ wenig in diesem Spiel auch gegen dieses, Hoffenheim ist ja auch defensiv nicht stabil. Und das hast du ja auch in diesem Spiel wieder gemerkt, wo ihre Schwächen sind, dass sie da mit 2 Gegentoren eben aus diesem Spiel rausgehen, weil du halt mit ihrer Viererkette immer sehr, sehr nah reinschieben, wenn der Gegner dann das schnell macht und wirklich schnell ins Zentrum kommt und dann die Verlagerung hinterher spielt, da sind sie richtig anfällig. Auch gerade gegen flache Verlagerungen. Die hat zum Beispiel Frankfurt vor dem 2-1 sehr gut gespielt. Das haben sie ein paar Mal versucht. Etikete ist ja auch weit nach außen gegangen. Aber dann müsstest du halt, wenn du auf außen dann das 1-1 schaffst, das 1-1 auch irgendwo mal gewinnen. Das hat Christensen dann einmal geschafft, aber nicht viel häufiger. Und auch Knauf hat, finde ich, kein gutes Spiel gemacht.
Ja gut, er hat den einen Treffer aber überragend vorbereitet. Eingeleitet.
Das stimmt, ja.
Das hat er stark gemacht. Aber ja.
Sonst
aber
bist du offensiv nicht in Erinnerung geblieben.
Du hast es ja auch schon häufiger gesagt, so dass die Eintracht immer so nach einer Führung aufhört zu spielen. Ja. Und das frage ich mich halt auch, woran das liegt, dass die dann wirklich auch am Ende komplett nur noch wie so eine Schülermannschaft, sage ich mal, einfach da wirklich mit 11 Mann im Strafraum einfach nur noch rausgeköpft haben. 15, wenn du das 2 Minuten lang oder 3 Minuten lang machst, okay, aber doch nicht 15 Minuten lang gegen den Hoffenheim in Abstiegsnähe. Also da fehlt mir so ein bisschen dann auch die breite Brust, dass man, was du auch gesagt hast, wenn man den Anspruch hat, Champions League zu spielen, dass du dann sagst, komm, wir spielen hier, wir kombinieren immer noch, wir versuchen hier nach vorne zu gehen. Das hat überhaupt nicht mehr geklappt.
Oder auch das 1-0. Ich hatte schon das Gefühl, dass das 1-0 auch geistig reingehauen hat wieder bei Hoffenheim. Und dann haben sie trotzdem Eintracht sich wieder ganz hinten reingestellt, ja, und haben da halt nur die Flanken rausgeköpft und haben auch die zweiten Bälle nicht gewonnen. Ich würde aber auch nochmal einen anderen Faktor reinschieben wollen, dass du natürlich mit Mamouche auch deinen besten Standardschützen verloren hast. So. Standards waren jetzt zum Beispiel gar kein Faktor in dem Spiel. Ja. Ecken, Freistöße. Und der zweitbeste Braun hat auch nicht mitspielen können, der ja auch nochmal ab und zu für so einen X-Moment, für einen extra Moment gut ist. Und dann ist natürlich gegen einen Hoffenheim schwierig.
Und das muss man jetzt bei aller Eintracht-Lastigkeit dieses Gesprächs auch nochmal untermauern, gutes Spiel gemacht haben und eine Reaktion gezeigt haben, die seit langer Zeit strugglen. Wir erinnern uns an den emotionalen Ausbruch Kramaric.
Kramaric, ja.
So, und unter Christian Ilse haben sie da jetzt wirklich noch nicht so richtig in die Spur gefunden. Und das fand ich jetzt nicht vom Ergebnis her, aber von der Art und Weise ein kleiner Befreiungsschlag, weil sie eben nach diesen zweimaligen Rückständen nicht zusammengebrochen sind, sondern die haben wirklich ein gutes Spiel gemacht und an sich geglaubt und bis zum Schluss auch sich Chancen rausgespielt und auch nicht nur mit der Brechstange, sondern auch durchaus.
Dann machen wir 90+5 noch das Tor, ne?
Ja.
Also das ist auch schon eine krasse Leistung. Dann muss man auch der TSG da wirklich mal dann attestieren, dass sie das ordentlich gemacht haben. Ich finde aber auch, dass das ganze Thema mit diesem hinten reinstellen, das ist eben so eine Philosophiegeschichte. Ne? Sagst du dann, okay, wir wollen jetzt dieses Ergebnis irgendwie noch über die Bühne bringen, dann versuchen wir möglichst kompakt defensiv zu stehen. Aber ich kenne das selber aus noch aktiven Spielerinnenzeiten. Wenn du kriegst die Vorgabe, du willst hinten stabil stehen Und wir versuchen möglichst den 16er freizuhalten. Und es ist klar, es kommen lange Bälle. Du musst ja aber trotzdem immer dann wieder Spieler haben, die vorne Druck drauf geben, damit eben die Bälle, die reinkommen, nicht kontrolliert gespielt werden können, dann nicht so ein Traumchip reingespielt wird. Ne? Und das ist so diese Kunst, defensiv kompakt zu stehen, aber gleichzeitig trotzdem immer wieder rauszurücken und immer wieder Druck drauf zu geben, damit diese Bälle nicht kontrolliert reingespielt werden. Und da, das sieht dann für einen Zuschauer oder eine Zuschauerin einfach kacke aus, weil man sich dann manchmal denkt, meine Fresse, warum rückt ihr nicht jetzt wieder mal ein bisschen raus? Aber du wirst halt immer weiter reingedrückt. Du hast die Vorgabe, du sollst defensiv stehen, du sollst eigentlich nur noch hinten raus klären. Da ist wirklich, das ist so ein schmaler Grat zwischen man lässt sich krass hinten reindrücken und man kriegt es auch punktuell immer mal wieder hin rauszuschieben und zu attackieren. Also so rein aus Abwehrspieler oder Spielerinnensicht ist das so eine schwierige Situation, weil du auch immer dann im Kopf hast, okay, wir führen, wir wollen das hier jetzt irgendwie über die Bühne bringen. Ich bin auch eher ein Freund oder eine Freundin davon, dass man dann sagt, dann lass einfach weiterspielen. Also dann lasst uns so selbstbewusst sein, dass wir versuchen, immer mal wieder auch Spitzen zu setzen, damit das gegnerische Team ja dann nicht in diese Situation kommt und dann das Spiel macht und immer mehr Selbstbewusstsein bekommt. Weil ich finde auch, es hat schon es lag in der Luft. Das Tor lag brutal in der Luft. Und das ist dann einfach ärgerlich, so Aussicht von einem.
Man kann es halt, du sitzt am Fernseher, also jeder kennt das, ne? Und man kann nicht eingreifen und du schreist und du machst und es ist so.
Auch als Trainer von außen, ja, das ist auch so eklige Situation.
Als Trainer kannst du zumindest noch sagen, ey, jetzt rückt mal raus.
Ja, aber.
Aber dann müssen sie es trotzdem erstmal machen.
Ja, die müssen es machen, so, ja. Ne? Aber selbst wenn du auf dem Platz bist, deswegen, da will ich mal echt Spieler dann nochmal in Schutz nehmen. Du weißt das. Also du spürst es ja auch. Du denkst, mein Gott, fuck, warum kriegen wir direkt die ganze Zeit immer wieder Druck? Und du denkst, jetzt rausschieben. Und das ist dann immer wieder ein Timing auch vom ganzen Defensivverbund. Mhm. Du als Abwehrspieler bist hinten drin, die vordere Reihe weiß in dem Moment nicht, okay, soll ich jetzt direkt rausschieben? Weil du willst ja auch nicht derjenige sein, der das Ganze auslöst.
Ja,
und dann wird durchgespielt. Das ist wirklich, also so in den letzten 15 oder 10 Minuten so zu verteidigen, das ist super schwierig.
Aber ich fand halt, das Problem ist dann gab es auch viele Wechseln und dann kommt Chandler rein, Bahoya rein. Mhm. Also wenn Chandler eingewechselt wird, weißt du immer schon, okay. Matanovic kam 10 Minuten vor Schluss rein, der dann auch maßgeblich beteiligt war am Gegentreffer, weil er nicht mehr mitgelaufen ist nach hinten. Wer hat das Tor geschossen? Mörstedt, glaube ich. Und das war natürlich dann aber auch so ein bisschen Pest. Du köpfst den Ball, also sie köpfen den Ball raus und er landet direkt auf dem Fuß von Kramaric. Das ist ja auch immer so ein bisschen, er kann ja auch einen Meter hinter Kramaric landen und dann gewinnst du vielleicht das Spiel, aber nein, es landet direkt auf dem Fuß.
Aber das ist dann einfach auch, da wird ja ständig gewürfelt, jeder Angriff
ist ein
Würfel.
Ja, klar, ist ein Würfel.
Irgendwann fällt halt die 6 und das Ding ist ja auch, dass du gar nicht mehr für Entlastung sorgst in so einem Moment. Wenn du alle Spieler dort hinten versammelst, jeder zweite Ball landet bei Hoffenheim und sie können den Angriff wieder neu aufbauen, legen den Ball auf die Außen, es kommen Flanken rein und bei der Menge an Spielern, das ist halt unkontrolliert. Jeder Ball wird dann unkontrolliert verteidigt und dann ist es halt ein Gamble. Fällt der mir oder fällt der dem Gegner vor die Füße? Und ich bin halt der Meinung, dass du, und das hasse ich auch, wenn der HSV das macht oder wer auch immer, ich bin da überhaupt kein Fan von, weil du, das ist ein Würfelspiel und du hast ja eine Möglichkeit auch aktiv zu werden und aktiv zu gehen und der Gegner geht auch ins Risiko. Du kannst das ja auch mit einem Konter nach Hause spielen. Du kannst super viel Zeit von der
Uhr. Und den gab's ja sogar.
Wenn du mal nach vorne gehst und eine Kontersituation ausspielst, du kannst so viel Zeit von der Uhr nehmen. Du kannst zur Eck fahren. Ich hasse es wie die Pest. Ich würde es verbieten, wenn ich Regel verändern könnte. Ich hasse es wie die Pest.
Ja.
Aber du kannst dann nochmal eine Ecke rausholen. Du kannst das Tempo rausnehmen.
Nils, das gab's sogar. Es gab kurz vor Schluss, deshalb hat der Bahoya eingewechselt, weil der halt so schnell ist. Mhm. Und Bahoya dribbelt noch den Konter und kann das 3-1 machen und vertändelt den Ball. Wenn er einfach zur Eckfahne gelaufen wäre oder nach rechts zur Außenlinie und du nimmst die Zeit mit, aber nein, er rennt. Links hätte er noch abspielen können, hat er auch nicht gemacht. Vertändelt den Ball und es gibt direkt den Gegenkonter und dann fehlt er sogar noch hinten. Es war nicht auszuhalten, wirklich. Es war nicht auszuhalten.
Ja. Aber dieses Gefühl hast du nicht exklusiv, denn wir wissen, dass im fernen Stuttgart irgendwo im Stadtteil Snacksplast Noah Platschko und der hat ein ähnliches Gefühl über dieses Wochenende erdulden müssen wie du.
Er wird richtig zickig.
Wie heißt der Stadtteil?
Snacksplast.
Achso. Der Noah wird richtig schickig, wenn Stuttgart verliert. Merkt ihr das auch?
Ja, der schreibt mir dann auch immer. Also wenn der wird richtig schnippisch und aggressiv. Also man merkt das auch, dass der das Nervenkostüm ist unfassbar dünn bei Noah. Und
wisst ihr, woran das liegt?
Einfach Ergebnis.
Nee, zu viel Höhenluft. Wo kommt Stuttgart her von vor zwei Jahren? Relegation. Einmal Champions League, sofort denkt er, wenn es nicht mindestens Platz 3 ist beim VfB Stuttgart, dann läuft scheiße. Ja. Dass du vielleicht einfach mal auf den Mainz 05 triffst, die das einfach auch emotional das Spiel von annehmen. Und ein Amiri ja schon immer, wenn er dann, also war jetzt ja wieder da, wenn ich ja schon nochmal der Unterschiedsspieler für Mainz sein kann, zusammen mit so ein, zwei anderen, dann verlierst du halt mal so ein Spiel als VfB Stuttgart. Da muss man vielleicht auch mal demütig sein, wenn ich Noah wäre und hier mal nur die ganze Zeit motzen.
Ja, das wird er sich zu Herzen nehmen. An seiner Gefühlslage wird es wenig ändern, denn das kann man weniger gut kontrollieren als seine Gedanken. Daher lass uns mal kurz in die Analyse gehen, weshalb Mainz Stuttgart besiegen konnte. Denn natürlich, klar, Stuttgart hat ein wichtiges Champions-League-Spiel vor der Brust, hat auch Spieler, die fehlen, die ein bisschen auch kompensieren müssen. Dennoch war das so von der Intensität vielleicht nicht auf Augenhöhe. Also man hat das Gefühl, Mainz hat ein bisschen mehr Wucht entfaltet, oder?
Ja. Mainz hat auch dann, also ich fand am Anfang hat Stuttgart gar nicht schlecht gemacht, haben immer wieder geschafft, in die Schnittstellen, über die Halbräume in die Schnittstellen reinzuspielen. Das war auch super und dann hatten sie auch ja zwei, drei große Chancen noch beim Stande von 0-0. Dann geht Mainz in Führung und schafft das wirklich, das Spiel so komplett zu killen. Also dann gehen die halt in ihre kompakte Ordnung, immer wieder so rausschiebend im richtigen Moment, um dann Druck zu haben, um den langen Ball zu provozieren. Und da war dann der VfB nicht gut eingestellt. Auch nicht mit der Passschärfe, auch nicht mit der Passgenauigkeit, die du von ihnen sonst so kennst. Also 82% Passgenauigkeit ist für den VfB Stuttgart halt ein schlechter Wert.
Und wie war das mit den Zweikämpfen? Weil ich fand, da war Mainz, also die waren irgendwie griffiger, hatte ich das Gefühl.
Ja, das Problem ist, wenn du halt anfängst, gegen Mainz halt 1-gegen-1 spielen zu wollen, dann gewinnt Mainz. Also wenn du halt anfängst, dann irgendwie zu gucken, führig ins 1-gegen-1 schicken zu wollen, das kannst du gegen Mainz nicht machen.
Ja.
Du musst halt gegen Mainz versuchen, halt wirklich in den Kombinationen drin zu bleiben. Das hat dann Stuttgart auch irgendwann nicht mehr gemacht. War dann ja tatsächlich die Mainzer, die schöneren Kombinationen gezeigt haben, dann im Verlauf der zweiten Halbzeit auch. Aber ich hatte auch schon ein bisschen das Gefühl, da war schon viel auch Champions League im Hinterkopf. Also das war schon viel so, okay, shit, wie wollen wir das jetzt hier anstellen, ohne dass wir da die unnötigen Prozent verbrennen.
Ja, das ist halt genau dann vielleicht die Momente, wo dann in der Saison sich dann ein, zwei Platzierungen auch verändern, ob du jetzt in der Champions League in der Situation bist, dass du mit einem Sieg da noch weiterkommen kannst oder dann, ja, ich glaube, sie können sogar noch rausfliegen, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Sie können rausfliegen, ja.
Rausfliegen.
Das ist sogar, wenn sie also verlieren, ist das relativ wahrscheinlich.
Und da steckt ja auch so viel Geld dann dahinter. Mhm. Das ist ja irgendwo auch verständlich. Was ist los? Du schüttelst vehement den Kopf?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die bleiben drin. Die bleiben auf jeden Fall.
Nee, ich meine, wenn.
Nee, liegt das nicht an einer anderen Partie? Weil City gegen ich guck mal kurz.
Meine City kann ihn vorbeiziehen. Ich glaube, der ganze Witz an der Geschichte ist, dass PSG und Stuttgart einfach nur unentschieden spielen müssen und beide weiter sind. Sicher. Also, dass da keine Mannschaft in irgendeiner Form einen Incentive hat zu gewinnen. Mhm. Das ist, glaube ich, der Witz an der Geschichte gewesen. Da ist viel jetzt so von wegen Mauschelei und Tod.
Fußgespräch.
Ja, ich meine, City, stimmt. City kann noch an ihn vorbeiziehen. Es ist auch relativ wahrscheinlich, dass City an ihn vorbeiziehen wird.
Ja, aber es geht halt um eine Menge Geld, um eine Menge Prestige und dementsprechend ist man dann vielleicht in so einem Spiel auch die 10% weniger intensiv dabei als Mainz, die eben
immer
100% geben, die dann jetzt auch in der Bundesliga ihre Highlights einfach haben. Ne?
Ja, und das ist auch, aber wenn sie 1-0 führen, dann ist es ja auch ihr Ding. Dann sind sie ja auch, okay, dann können sie auch sagen, okay, wir führen 1-0, macht ihr mal, wir gehen halt weiter ordentlich euch auf den Sack. Mhm. Und das haben sie auch gemacht.
Ja. Man muss das eigentlich noch höher bewerten, diesen Sieg, weil Burkhardt nicht gespielt hat, der unersetzbar ist für Mainz.
Der unersetzbare Torschütze. Mainz, würdest du sagen?
Ja.
ein kleiner Insider, erkläre ich dir später. Ja. Mainz. Du weißt doch, worum es geht. So, Mainz in der Tabelle, lass noch mal einen Blick drauf werfen, weil es so außergewöhnlich ist, aus Mainzer Sicht, auf Platz 6. Und die spielen wirklich eine bockstarke
Saison.
Zwar ein Punkt nur hinter Stuttgart auf Platz 4. Also ich meine, ich weiß ja nicht, was in der Kabine so für Ziele ausgegeben werden, aber es gibt jetzt keinen Grund, weshalb Mainz nicht nach den Sternen greifen sollte in dieser Saison.
Krass.
Ich finde halt ganz interessant, was du sagst, dass wenn man gegen Mainz 1-gegen-1 spielen will, dass man es nicht...
Dass man dann verliert. Mhm.
Dass man verliert. Weil das ist schon, ich sehe das auch, aber die Griffigkeit dafür in so einem Spiel, also dass das ja eine echte Substanz ist, die ihn so schnell auch keiner wegnehmen kann. Mhm. So, also das heißt, also nach deiner Einschätzung würde es ja bedeuten, die bleiben in diesem Rennen mit Leipzig und Stuttgart um Platz 4 auf jeden Fall drin.
Also viel Momentum auch dabei einfach.
Ja.
Also viel das Gefühl, dass es funktioniert. Und wenn dann halt der Spielverlauf auch nicht so ist wie gegen Union Berlin, wo sie dann halt 70% Ballbesitz haben über eine Stunde lang, dann das läuft das ordentlich.
Aber was ist denn da los?
Guck mal gerade, ein Punkt verloren, ein Punkt geholt nach Rückstand, Mainz.
Leute.
Also das ist wirklich abstiegsmäßig und nach Führung müssten sie so gut wie alles geholt haben.
Aber wie kann das denn sein? Da spielt eine Dreierkette aus Danny da Costa, Stefan Bell und Dominic Kor. Wie kann das denn sein? Das kann mir doch keiner normal erklären, Mann. Die sind doch eigentlich alle schon aussortiert gewesen.
Und nur für, ich frage für einen Freund so, was hättest du für einen Tipp, wenn du jetzt gegen Mainz ein Heimspiel, also Mainz auswärts so?
1-0 in Führung gehen.
1-0 in Führung gehen?
Die ersten 10 Minuten richtig alles reinwerfen.
Und wenn die das nicht können, die gegen die spielen?
Welches von deinem Telefon ist die Standleitung zu Ulle Werner? Das hier? Hört er gerade zu? Hey. Ulle?
Das Rote.
Geh mir nicht auf den Sack heute.
Das Grüne müsste es sein. Ja, was Eddie gerade sagt, da bin ich auch Woche von wirklich überrascht. Allerdings ist das ja bei Defensivspielern auch oft so, dass man gut reift. Ne? Also das ist ja so der Whisky unter den Positionen. Weil, es ist ja so, während
ich auch immer behauptet.
Ja, zumindest so finde ich, was so Außenverteidigung.
Okay, aber kennst du Tyler Mordue? Der ist halt ist so der günstigste. Ja, ja, aber ich finde, der schmeckt auch einfach richtig gut.
Ja, aber ist auch 12 Jahre alt oder so.
Ja, ja, komm, also, da gibt es halt auch Abstufungen. So, ja. Ne? Aber ja. Ja, hast schon recht, der Ältere ist schon ein bisschen besser.
Genau, und teurer vor allen Dingen. Und was ich sagen wollte, ist, dass da Costa und auch ein Chor, also erstmal spielen die jetzt auf anderen Positionen, jetzt also so in der Dreierkette.
Einfach falsch gesehen auch.
Aber ich glaube, dass du, bleib doch mal bei uns, ich glaube, dass du einfach auf dieser Position sehr viel Erfahrung brauchst und dass du da in einem gewissen Alter einfach besser wirst. Man sieht es immer wieder bei Innenverteidigern, ob es jetzt ein Jonathan Tah ist, ein Rüdiger ist. Du wirst es bei einem Schlotterbeck sehen, der mit jedem Jahr auch ein reifer wird und nicht ständig eine rote Karte kriegt. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit an der Positionierung. Egal. Jedenfalls, Mainz bleibt weiter die Mannschaft der Stunde. Der Stuttgarter Höhenflug für den Moment ein wenig eingebremst. Das gilt auch für den VfL Wolfsburg, die auch eine sehr gute Saison spielen, gemessen an dem, was man mittlerweile von diesem doch sehr teuren Kader erwarten kann. Mussten sich dennoch mit einem 2:2 gegen Aufsteiger Kiel begnügen, was zu wenig ist, natürlich aus Wolfsburger Sicht. Aber was mal wieder unter Beweis gestellt hat, dass die Kieler 1 können nämlich die Moral hochhalten und haben auch dann dem Verlust der Führung, sag ich mal, widerstanden und sind zurückgekommen ins Spiel und haben einen Punkt geholt in Wolfsburg. Und das ist, wenn man es vorm Spiel sagt, etwas, was jeder Kieler unterschrieben hätte, wage ich mal zu behaupten, oder?
Ich glaube auch nach dem Spiel, weil das war ja nicht so, dass Kiel auf Augenhöhe war mit Wolfsburg. Ja. Sie haben halt 2 Chancen gehabt und 2 Tore gemacht und Wolfsburg hat 10 Chancen gehabt und auch 2 Tore gemacht. Mhm. Also war schon ein einseitiges Spiel, fand ich. Ich habe es auch nur in der Zusammenfassung gesehen, weil
ich mir nicht musst persönlich. Es nicht erklären, warum. Okay. Wir verstehen dich.
Wir sind bei dir.
Wir fühlen es. Ja, also Kiel macht halt die Chancen. Die haben halt ihre 2 Chancen gemacht und ansonsten war das halt ein komplett einseitiges Spiel, das in eine Richtung ging.
Mhm. Ja, kann man so sagen. Für Wolfsburg verschenkt, einfach auch, wenn man sich da die Tabellensituation anguckt, wo Wolfsburg da gerade unterwegs ist und was man da vielleicht erreichen kann in dieser Saison, dann sind die Heimspiele gegen Aufsteiger Pflichtsiege, insbesondere gegen Kiel, und dann muss man sich da einfach jetzt wirklich ärgern. Also du kannst da mit einem Sieg bis bei 30 Punkten, hast eine gute Position. Mhm. Und für Kiel ist jeder Punkt überlebenswichtig.
Also, Sie leben. Ja, ich freue mich. Also auch wenn ich regelmäßig von Kiel-Fans irgendwie angepöbelt werde.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, warum.
Hast Kiel, du nicht mal Kiel, für Kiel gespielt?
Ich habe für Kiel gespielt, genau. Aber wenn du so St. Pauli irgendwie unterwegs bist, das ist echt krass. Wir waren mit einem Teambus unterwegs. Da war einer Kieler unterwegs, so Auswärtsfahrt. Dann erstmal durchbeleidigt worden, bis sie mich umgedreht haben und gesagt haben, ey, ich komme aus Scheißbad Segeberg. Ich habe als 17-Jährige bei Kiel gespielt. Was ist dein Problem?
Und dann kam Schmerz.
Oh, hast du bei Holstein gespielt? Oh, wie toll. Und dann kam er auf einmal mit mir ins Gespräch und war dann ganz nett. Mhm. Aber dieser Hass, ich meine, es tut mir auch schon immer wie beim HSV St. Pauli, es tut mir auch weh. Aber ich freue mich jetzt also an dieser Stelle so. Ich freue mich. Auch als St. Pauli-Sympathisantin, dass Kiel hier wieder lebt. So.
Stark, geht ihr?
Wenn die beiden am Ende drin bleiben und der HSV dann aufsteigen sollte.
Ja, ja,
das
jetzt
ist doch,
interessant.
Jetzt
wird's
doch krass.
Stellt euch das mal vor.
Stellt euch das mal vor. Es ist komplett unrealistisch. Aber
nein, das wollen wir doch alle. Ja. Das wollen wir doch alle. Na, siehst du, du reichst hier die Hand und sie wird dir hoffentlich auch ausgestreckt entgegengenommen. Ja. Interessant, wusste gar nicht, dass diese Rivalität zwischen Holstein Kiel und FC St. Pauli existiert. Vielleicht.
Ja, war mir auch nicht bewusst. Ja.
Ist, glaube ich, recht einseitig.
Ist recht einseitig.
Ja? Ja, okay.
Und wem geht sie denn aus?
Was glaubst du wohl?
Einen kleineren wolltest du damit zum Ausdruck bringen, nehme ich mal an. Gut, jedenfalls hat Kiel diesen Punkt bitter nötig im Abstiegskampf. Da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Vielleicht, wenn wir das nächste Spiel mal kurz nochmal uns anschauen, das ist nämlich Borussia Mönchengladbach, die sehr souverän und sehr deutlich gegen Bochum gewonnen haben. Bochum ja zuletzt auch überraschend stabil gewesen. In dem Spiel war nichts zu holen, oder?
Ja, ich finde ehrlicherweise, ich weiß nicht, beim Gucken und bei meinem kleinen Bochumer Freudenherz darüber, dass sie zurück sind und dass sie kommen und so und mit Hacking, fällt das Spiel halt einfach in die Kategorie von, ja gut, du kannst halt als Bochum, wenn du einen Klassenerhalt schaffen willst, jetzt nicht jedes Spiel hier rumreißen und Emotionen und gib ihm. Das war einfach eins, was du auf der Liste hast, wo es war. Also egal, was sie gemacht haben, sie haben ja keine Torchancen gehabt, sie haben ja nicht wirklich ins Spiel hineingefunden. Mönchengladbach war einfach ein bisschen besser und hat halt einfach jeden Humor aus dieser Partie rausgeholt, sodass sie da sang- und klanglos untergegangen sind. So, also oder untergegangen in Form von, da ist einfach nichts passiert. Mhm. Und ich glaube, das für Gladbach schon emotional ganz gut, nach so dem, was vorher gewesen ist, jetzt einmal so ein Erfolgserlebnis zu haben, was sich in dieser Tabelle dann ja auch gleich wieder drei Plätze nach oben spielt. Und für Bochum leider die Erkenntnis, dass du da wirklich nichts. Also ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, aber für mich, ich habe das so nebenbei laufen lassen, habe dann immer geguckt und es wirkte, ja gut, egal was die jetzt machen, die können auch noch 90 Minuten weiterspielen.
Ging mir auch so, ja. Ich habe es auch nicht genau verfolgt, ich habe es auch nur nebenbei laufen lassen, aber ich hatte auch das Gefühl, dass Gladbach so ein bisschen eine Agenda hat in dem Spiel. Also halt wirklich von Ruhe, ganz ruhig hinten rausgespielt in der ersten Halbzeit, den Gegner sich zurechtgelegt, dann macht Rocco Reitz da dieses Wahnsinnstor. Mhm. Und danach haben sie nichts mehr anbrennen lassen. Danach haben sie es wirklich ganz runterverwaltet, sich zum 3-0 gekontert. Wirklich ganz humorlos, auch ganz konzentriert, das, was zuletzt bei Gladbach gefehlt hat. Mhm. Da hast du wirklich gemerkt, okay, jetzt haben wir einen Gegner, den können wir schlagen, den müssen wir auch schlagen und das haben sie auch getan. Also
das Einzige, was ich Bochum vielleicht einen Tick zu spät reagiert auf das, weil das war zwar konsequent, aber ich finde, das hast du halt nach der Halbzeit gemerkt, okay, jetzt muss Bochum was machen. Mhm. Und dann haben sie halt nochmal, ich gucke hier gerade nach, nochmal 20 Minuten lang die gleiche Truppe spielen lassen. Mhm. Hätte ich nicht gemacht, aber im Zweifel, du, ich versuche mich dann auch so hineinzuversetzen und ich weiß, ihr regt euch dann ja sofort immer davon auf, wenn ich von rede, von Spielen her schenken und sowas alles. Aber wahrscheinlich fällt bei so einem Spiel auch irgendwann nach 60, 70 Minuten irgendwann der Punkt, wo du merkst, okay, lass uns hier nicht aufreiben.
So, ja.
Wir haben in den nächsten Wochen einfach wichtig.
Kannst du ja den Experten fragen. Also wenn wir in der Kreisliga A früher gespielt haben und gemerkt haben, da geht nichts.
Ja, sag mal, Spiel auch mal herschenken nach 70 Minuten.
Oh.
Also die hauen mir da immer das um die Ohren, dass das auf gar keinen Fall passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das schon dazugehört.
Tatsächlich kann ich das nicht bestätigen. Also ich hatte das nie irgendwie, dass wir in einem Spiel gedacht haben, also crazy eigentlich, fällt mir auch gerade auf. Eigentlich wird es mal total Sinn machen, ne? Wenn man merkt, dann will man sich halt nicht abschießen lassen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, yo, du liegst jetzt 3-0 zurück. Dann ist es eher so, dass man sich auf dem Platz anguckt und sagt, Leute, jetzt irgendwie hier nicht 4, 5, 6 fangen oder so. Ne? Also das ist sicher dann, wo man sich untereinander dann auf dem Platz anschaut. Aber
gibt's
dass der Trainer von außen sagt, Leute.
Nee, das glaube ich gar nicht.
Aber gibt es das nicht so, dass du einfach in ein Spiel reingehst und merkst, irgendwie nach 20, 30 Minuten, shit, hier heute geht gar nichts.
Also klar, aber dann,
was wir
aber
machen, jeder Angriff, den wir uns zurechtgelegt haben, funktioniert nicht. Das, was der Trainer gesagt hat, das
klar,
klappt überhaupt nicht.
Ey, ich habe ja bei Teams gespielt, die immer ums Überleben gekämpft haben. Also mit dem ersten FC Köln vor allem. Mein Gott, wie oft haben wir um den Aufstieg gespielt oder eben um den Klassenerhalt irgendwie dann in der ersten Liga. Aber, und da kenne ich dieses Gefühl sehr gut, ne? Wenn du dann vor allem, du nimmst ja ganz viel vor, dann kassierst du und dann weißt du, oh Gott, ey, jetzt wirst du da irgendwie wieder durch. Aber
genau das Gefühl meine ich. Und du triffst auf Mittelfeld der Liga, du bist im Keller und du weißt, okay, du heute Gladbach, das wird nichts. Lass uns mal, also selber mental, ich konzentriere mich jetzt lieber schon mal darauf, ich darf jetzt keine Stakes verlieren, weil Samstag 15:30 gegen Freiburg zu Hause. Anna Kassel, da muss ich wieder 3 Punkte holen.
Gegen Freiburg? Ja, aber gehst du dann gegen... Also,
nee, beim 0-2 gegen Gladbach, 70. Minute.
Das Beispiel. Sie haben gegen Leipzig 3-0 hinten gelegen.
Ja, stimmt schon.
Und haben 3-3 gespielt.
Aber zu Hause. Da hatten wir es ja auch letzte Woche. Da darfst du nicht überschätzen. Nicht, die waren ja,
aber da möchte ich...
Gegen Leipzig waren sie wirklich von der ersten Minute an drin. Ja. Also das war halt wirklich, sie haben blöde 3-0 zurückgelegen. Und hier gegen Gladbach hatte ich das Gefühl, die waren nicht drin.
Die waren einfach nicht drin. Ich würde Diskussion eingreifen als einziger aktiver Sportler hier am Tisch.
Stimmt nicht.
Du hast, wie respektlos bist du eigentlich?
Ich bin der Einzige, der hier aktiv Sport macht.
Nee, das stimmt nicht.
Du spachst noch? Also spielst noch?
Was mach ich noch?
Spielt auf einem Niveau.
Spachst noch? Oder was hast du da gesagt?
Noch.
Spachst noch? Was ist das hier?
Was ist los? Okay, aber dann möchte ich... Ne,
also, dann macht einen Experten...
Ich will damit nur sagen, ich glaube, dass man natürlich auch sehr viel dann als Sportler mit sich selbst und seiner Situation beschäftigt ist. Das heißt, wenn du irgendwie 2-0 oder 3-0 oder wie auch immer, bei welcher Sport auch immer, du versuchst ja dann so deine eigenen Sachen erstmal
hinzukriegen. Du spielst gar keinen Fußball.
Nein.
Ach so.
Aber ich kenne es aus anderen Sportarten, dass man dann selber denkt so, okay, bei mir klappt alles nicht. Ich muss jetzt erstmal meine Sache hinkriegen. Und das Problem ist eher, dass du nach links und rechts guckst zu deinen Teammates und bei denen klappt's auch nicht. Ja. Und das ist genau das, was eben dann eine Mannschaft, wo du dich hochziehen kannst, weil wenn du merkst, du hast ein Team um dich rum, bei denen klappt alles, die ziehen dich dann auch so ein bisschen mit. Aber wenn bei dir nichts klappt und du guckst links rüber und der guckt aber auch nur auf den Boden, weil von dem kannst du jetzt keinen Impuls erwarten, weil der selber mit sich beschäftigt ist, das ist dann, was dann im Kollektiv dafür sorgt, dass es halt bei allen irgendwie nicht so richtig geht. Und wenn, ich kenne das jetzt vom Basketball, da sind es nur 5, ja, aber beim Fußball, wenn dann da ein Großteil der Mannschaft sozusagen hängende Schultern und alle sind mit sich beschäftigt, keiner hat den Glauben, dann überträgt sich das, glaube ich, so ein bisschen auch auf die Mannschaft, sodass man dann eben den Kopf nicht mehr hochkriegt, so.
Bestätige ich hiermit.
Ich weiß, wir kennen uns ja auch.
Also vom Fach. Ne, weil wir zwei sind ja auch noch aktive Sportler.
Der Leistungssport wird von euch hier vertreten. Das finde ich gut. Danke für den Einblick ins Seelenleben eines aktiven Sportlers. Lass uns ein bisschen weitermachen und zum nächsten Spiel übergehen. Wir haben ja noch
Call of Duty in einem Clan. Das war
ich Counter-Strike. Okay. Aber bin nur mit Messer unterwegs. Okay.
Finde ich gut. Wir machen weiter mit, haben wir schon, Augsburg haben wir noch nicht. Augsburg, die haben ein fantastisches Erlebnis gehabt. 2-1 gegen Heidenheim.
Wollen wir nicht lieber über das Spiel spielen, wo sie live dabei war, damit sie uns einen Erlebnisbericht erzählen kann, als über Augsburg gegen Heidenheim?
Hey, aber ich liebe Heidenheim. Darf ich eine Anekdote zu Heidenheim erzählen? Beziehungsweise, was heißt Anekdote? Ich durfte, Nico war auch am Start, wir waren beim Mercedes-Benz Cup, da haben wir U19-Teams, unter anderem eben von Bayern, von Stuttgart, von Heidenheim, von Manchester United, Sao Paulo, was war noch dabei?
Glasgow Rangers.
Gladbach. Es war ein richtig geiles Hallenturnier, so. Also für all die, die das bisher noch nicht geguckt haben, ist jetzt Schleichwerbung, aber war richtig nice, kann man sich gut angucken. Und wer mich da sehr positiv überrascht hat, war dann tatsächlich Heidenheim. Wie gut die das gemacht haben, was sie da für Spieler auch am Start hatten. Wie hieß er noch? Florent
Einen hast du da über den Grünschnee gelobt.
Aliki,
ne?
Florent Aliki, glaube ich, heißt er. Genau. Ja. Gut, den müssen die wahrscheinlich jetzt ein bisschen auf dem Boden behalten. Aber Heidenheim hat da ordentliche Zocker drin. So, ist jetzt nur die Frage, wie kriegt man diese Übergangslösung zu den Profis hin, weil da existiert aktuell keine U21. Ist dann natürlich immer so dieser Sprung Richtung Profis das Thema. Aber dazu eben, auch wenn wir jetzt hier sagen, ja gut, wen interessiert es Augsburg gegen Heidenheim? Heidenheim macht's schon ganz geil. Die haben eine tolle U19 und hat jetzt überhaupt nichts mit Bundesliga zu tun. Aber
ja doch, es ist schon interessant, was da so der Unterbau ist, was da so nachkommt. Finde ich schon interessant. Auf jeden Fall offensichtlich einige Talente in der Pipeline. Aber das große Problem ist ja wirklich, wie jetzt ja auch schon mehrfach mal thematisiert haben, der Übergang vom Jugend zum Erwachsenenfußball ist tatsächlich nochmal so eine Sollbruchstelle, wo es eben auch viele der Talentiertesten nicht schaffen, weil es aus unterschiedlichsten Gründen eben nicht ganz reicht. Aber jetzt in dem Spiel hat es auch für die A-Mannschaft nicht gereicht in Augsburg. Denn sie mussten sich, sie mussten sich spät geschlagen geben, das 2-1 durch Schlotterbeck in der Nachspielzeit sogar. Also es war ärgerlich, weil sie sind ja auch spät zurückgekommen und haben, finde ich, jetzt kein so überragendes Spiel gemacht. Also Augsburg, fand ich, war schon besser in der Partie. Der Ausgleich war dann vielleicht sogar ein bisschen schmeichelhaft für Heidenheim, aber dass dann dieser Nackenschlag in der Nachspielzeit noch kommt, ist natürlich jetzt bitter gewesen.
Lass uns jetzt hier nicht so tun, als hätten wir uns alle 90 Minuten nach Heidenheim gegen Augsburg.
Also ich habe mir das
nicht mal rausgezogen. Nee, habe ich tatsächlich.
Ich habe ein paar Notizen gemacht, aber ich habe die vergessen.
Die Notizen?
Ja, ich habe meinen Notizblock leider vergessen.
Aber du kannst gleich bei St. Pauli auftrumpfen, weil ich finde, der bei dem Spiel schon auch, also nur mit den Zahlen und Statistiken, die man guckt hat, ist es halt so ein schöner Augsburg.
Läuft da weg.
Und, was?
Nee, ich lauf weiter, ist okay. Hä? Lauf Richtung
Run.
Hamburg, ist okay.
Run.
Nein, ich wollte über Augsburg gerade reden.
Ach so, weil ich dachte, du wolltest, weil du eben schon nach St. Pauli wolltest und ich dachte,
ja, und deswegen wollte ich kurz Augsburg nochmal abschließen hier. Okay. Weil ich von der Partie her das halt einfach auch ein undankbares Stück Fußball finde, was man sich da hätte angucken müssen. Weil Augsburg halt, und das habe ich letzte Woche davor auch gesehen, die sind halt sehr gut da drin, Mannschaften den Spaß am Fußball zu nehmen. Und Heidenheim schleppt sich im Moment durch eine Phase in der Saison, die sie so nicht geplant hatten mit Europapokal und allem Nummer dran.
Aber Augsburg ist eigentlich die Mannschaft, die daran gut ist, den Spaß in den Fußball zu bringen, wenn dann der andere sagt, nimmt mal hier den Ball. Ja. Also deswegen ist ja auch eine Geschichte des Spiels.
Man muss sagen, Augsburg jetzt dritter Sieg in Folge.
Und das ist krass, ne?
Und die sind 3 Punkte hinter Wolfsburg. Also ich will.
Das ist wie klassisch Augsburg, ne?
Das ist so, man hat die nicht auf dem Zettel.
Ja, und man denkt, okay, dieses Jahr sind die aber mit dem Abstiegskampf irgendwie beschäftigt. Und dann kommt die Winterpause, dann kommen die wieder und jetzt spielt. Was ist mit denen? Wieso machen die das
nicht
immer?
Nicht am Wasser.
Also die haben sich auch ganz gut da mittlerweile jetzt so aus diesem Abstiegskampf.
Das meine ich.
Da rausgezogen, während Heidenheim verliert gegen St. Pauli, verliert gegen Bochum, verliert gegen gegen Augsburg. Ja, also so lauter Vereine, wo du auch dann denkst, so okay, wo sollen denn dann irgendwann die Punkte herkommen für Heidenheim? Also das wird nicht so einfach, zumal Bochum kriegt noch die Extrapunkte drauf gerechnet. Kiel stabil, weiß ich nicht. Kiel wird wahrscheinlich absteigen, sage ich jetzt mal.
Hoffenheim gefangen.
Hoffenheim jetzt zwar eine gute Partie, aber auch nur einen Punkt geholt zu Hause. Also Heidenheim muss echt aufpassen.
Gehört Heidenheim nicht auch
und die spielen noch international, sind ja auch noch dabei.
Jetzt kommt die Ablenkung mit dem Kopenhagen-Spiel. Ja.
Ja. Mhm. Gehört Heidenheim nicht auch zu den St. Pauli, hat ja auch Einspruch gegen die Punkte für Bochum erhoben. Und war das nicht auch Heidenheim?
Müsste
auch
Heidenheim dann gewesen sein, der gibt auf jeden Fall Sinn.
Finde eine lustige kleine Randnotiz, dass sie alle jetzt gegen Bochum kämpfen, damit die nicht die Punkte kriegen.
Da gibt es jetzt ja einige Vorschnelle, die sagen, ist das nicht sogar eher im Sinne dieser Mannschaften, wenn Union mit 0 Punkten rausgeht.
Böse Zungen behaupten.
Wir jetzt vielleicht auch als Überleitung nehmen können. Und
das kapiere ich nicht. Warum?
Naja, weil jetzt Union natürlich nach dieser Niederlage in Hamburg beim FC St. Pauli auch sich nicht mehr ganz frei machen kann, den Abstiegskampf zu bestreiten. Daher wäre das ja vielleicht auch eine Alternative zu sagen, Union kriegt da mal gar keine Punkte. Ja, jedenfalls in diesem Spiel, man kriegt zwar Steffen Baumgart aus Hamburg, aber nicht Steffen Baumgart aus Hamburg, musste er zurück nach in die Hansestadt beim FC St. Pauli. Ach. Wir stehen mit Union. Und das war schon mal eine deutliche Niederlage.
Aber ich finde, es ist schon ungefähr der Steffen Baumgart aus Hamburg.
Ja.
Zumindest ähnlich erfolgreich.
Ja, muss man mal kurz festhalten, bevor ihr gleich den Stadionbericht macht. Aber Steffen Baumgart geholt, auch mit der Ansage, wir haben im Januar wichtige Spiele im Kampf gegen den Abstieg.
Alle verloren, bis auf eins.
Bis auf eins gegen Mainz, das was jetzt nicht gegen den direkten Abstiegskandidaten ging, aber alle anderen haben sie verloren. Gegen Heidenheim haben sie verloren, gegen Augsburg haben sie verloren und jetzt auch gegen St. Pauli.
Und sang- und klanglos, muss man ja sagen.
Aber wie?
Ne?
Ihr wart im Stadion, jetzt erzählt.
Leipzig, Hoffenheim, Gladbach, die nächsten 3 Gegner. Viel Spaß.
Kommt fast die ganze Liga, kommt ja noch.
Also, stimmt.
Immer noch.
Ich kann diesen Scheiß nicht mehr.
So, ihr wart im Stadion. Du warst im Stadion, wer war noch im Stadion?
Ich war auch, aber.
Ihr wart nicht zusammen?
Nee, wir saßen genau gegenüber voneinander.
Hey, das heißt, wir haben andere Perspektiven jetzt.
Wir haben gefragt, bist du im Stadion? Ja. Wir so, ja, okay, ich will dich nicht sehen.
Ja, genau.
Wo bist du? Ich nicht.
Wo bist, du? Wo bist du im Nord?
Bist okay, dann gehst du. Scheiße, hier ist so schlechter Empfang. Und dann habe ich, ich habe erstmal.
Auf welchem deiner Telefone?
Ich hab alle Nummern von. Ja.
Das ist die einzige,
aber
die
ich bin halt auf allen geblockt. Von daher ist eigentlich auch egal. Ja, aber wir waren auf der Nord.
Ja.
Ich war jetzt öfter mal, ich war schon Süd, Gegengrade, Haupttribüne und Nord das erste Mal jetzt. Und ich muss sagen, das war ganz geil, auf der Nord zu stehen.
Kannst du mal für alle, die nicht aus Hamburg kommen, einmal sagen, wo am Millerntor das Nord?
Die selbstverständlich, Norden. Also genau, im Norden. Ja, die Nord ist quasi neben dann den, also du hast die Haupttribüne. Wie soll ich das denn jetzt erklären? Von welcher Perspektive?
Die Fans sitzen von der Nordtribüne.
Fankurve aus.
Du sitzt okay. auf der Nord.
Fankurve welche jetzt? Von St. Pauli?
Wo ist die, wo ist St. Paulis
Süd
Fankurve?
Ist hinter dem Tor.
Also Süd ist die Fankurve von St.
Was
Pauli.
Was macht ihr?
Das heißt, im Norden ist
Nord
quasi
ist dann,
der Gegner
also quasi
Fanblock?
Du sitzt hinterm Tor.
Und das andere sind die
und Haupt sind die Seiten ja. und ge- ne, Haupt genau. und Gegend.
Aber wo sind die ja. Notausgänge? Das würde mich interessieren.
Ja. Ja, ja, die und gibt's. Wo gibt's die beste Currywurst?
Ja, Thema also, Sicherheit ist.
Das Problem auf der Nord ist halt einfach, du sitzt direkt neben den Gästefans und Union hatte schon krassen Support. Die haben noch ein bisschen Block erweitert. Die waren mit allen da.
Mhm. Aber das, es war voll gediegen.
Köpenick war vor Ort.
Es war okay.
Ich war ein bisschen enttäuscht, keine Pyro. Ja. Ich hatte mehr Krawall erhofft, aber ist nichts gewesen. Aber das Spiel hat auch ehrlicherweise relativ schnell gezeigt.
Die ersten 10 Minuten würde ich sagen, da war es noch relativ ausgeglichen. Aber St. Pauli ist halt irgendwann echt gut reingekommen in die Partie. Am Anfang hat Union fett Druck gemacht vorne, ne? Also sehr aggressiv angelaufen. St. Pauli hat auch trotzdem weiterhin sich dann da versucht rauszukombinieren, was ich krass fand, dass man gesagt hat, okay, wir hauen das Ding jetzt nicht hinter die Abwehr, sondern wir kombinieren weiter raus. Und irgendwann haben sie sich so gut reingespielt, haben es stark gemacht, auch immer wieder die Ballverlagerungen hinzubekommen. Waren sehr, sehr zielstrebig nach vorne. Irvine, wie immer, brutal viel unterwegs gewesen im Zentrum. Gila Wogi für mich sehr schön gewesen, dass er jetzt zweimal treffen konnte und dann ja auch noch den dritten aufgelegt hat mit der Hacke. Auch sehr, sehr geil gespielt, weil das war so ein Spieler, wo man gesagt hat, vielleicht also aus Fan- oder Zuschauerinsicht so, ja, ist das jetzt einer, der in der Bundesliga irgendwie funktionieren kann? Ist der Sprung da jetzt von der Lens, war er, ne? Irgendwie, oder ist er ausgeliehen? Spricht man das Lens aus oder Lens?
Ach, c'est Lens.
Lens ist da.
Lens.
Lens. Genau, ist war vielleicht ein bisschen zu groß, aber ich finde, er hat da jetzt gezeigt, dass er mit sehr guten Qualitäten ausgestattet ist, vor allem auch im Abschluss. Und St. Pauli hat es richtig, richtig souverän runtergespielt. Du hattest nicht einmal irgendwie den Moment, dass du dachtest, so, oh shit, jetzt kommt Union da irgendwie in Wallung. Wir hatten dann auch irgendwann Wetten abgeschlossen, wann machen die den ersten Wechsel. Dann meinte ich ja, wahrscheinlich kommt jetzt Volland irgendwann in der 60. Ich habe gewonnen.
Landung. Ja.
5 €.
Volland in der 60.
Volland in der 60. Ja, hätte ich auch gemacht so. Ich hatte auch jetzt aus Fußball liebender Perspektive natürlich mir auch gewünscht, dass vielleicht nochmal so ein bisschen mehr aufkommt so von Union. Und Kevin Volland für mich ein Spieler ist, der genau das auch bringen kann, aber den haben sie gar nicht ins Spiel bringen können. Der Wechsel dann Rote auf Außen noch, den hatte ich auch noch irgendwie gesehen, aber auch da, Union hat es nicht hinbekommen, St. Pauli da aus dem Spiel zu kriegen und umso schöner. Und jetzt mal, ich bin auch jemand, der, klar ist man so irgendwo Fan, aber wenn mein Team nicht gut spielt, dann sage ich das auch, ne? Und dann sage ich auch, die anderen haben besser performt. Das habe ich auch, wenn Rostock gegen St. Pauli gespielt hat, gesagt. Aber dieses Mal, die waren einfach klar das bessere Team. Und wenn die so weiterspielen, dann müssen sie auch die Klasse halten.
Ich finde halt total spannend. Und Tobi, da musst du immer noch vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, dass Pauli ja schon auch über Defensive in den letzten Wochen gekommen ist. Und das hat dieses Spiel halt krass gezeigt. Weil Union einfach keinen Plan hatte, wie sie St. Pauli köpfen. Und andersrum, St. Pauli, die Schwachstelle, die sie haben in der Offensive vorne mit keinem richtigen Stürmer.
Na, sie hatten den Plan. Ich glaube, der Plan von Union, ich weiß jetzt nicht genau, natürlich, ich habe nicht mit Baumgart gesprochen, aber der Plan war meines Erachtens, sie wollten richtig Druck machen, dass eben die individuellen Fehler passieren in der Abwehr. Ich muss auch sagen, in den ersten Minuten gab es auch die Momente, wo Union es gut hingekriegt hat, die Kette so aggressiv anzulaufen, dass sie immer wieder individuelle Dribbelfehler, Andribbelfehler hatten, aber sie waren einfach selbstbewusst, sie haben sich gegenseitig auch vertraut, das finde ich bei St. Pauli auch richtig geil, ne? Wie so ein Hauke Wahl, der da hinten das einfach auch gut zusammenhält. Ein Außenverteidiger auch Bombe gespielt, so in dieser 5er-3er-Kettenkombination, dann machen sie es einfach gut, aber ich glaube, Union hatte schon den Plan, die so zu stressen. Am Ende haben sie es dann in dieser entscheidenden Phase halt nicht umgesetzt bekommen.
Ja, das war trotzdem einmal kurz eingriffen. Das war aber trotzdem, fand ich, von Union zu wenig, auch wenn du halt vorne anläufst. Weil es ist ja kein Geheimnis, dass bei St. Pauli der zentrale Innenverteidiger immer vorrückt im Spielaufbau. Also dass sie immer dann auf hinten Zweimann-Aufbau vorstellen und dann da so ein Dreieck bilden. Und dass dadurch dann wiederum Irvine gewisse Freiheiten hat. Und dann überspielt St. Pauli ja häufig die zweite Linie und guckt dann, dass sie die Ablage sofort zu Irvine bringen und der dann irgendwas daraus machen kann. Und das hat halt Union überhaupt nicht aufgenommen. Also Union haben sich wirklich alle Spieler nach vorne orientiert im Pressing und eben, dann gar nicht mehr diese Rückwärtsläufe aufgenommen und auch gar nicht dann springend aus der Kette. Also du kannst ja auch aus der Abwehrkette dann rausspringen, das Verteidigen haben sie auch nicht gemacht. Ja. Das ist dann halt viel zu wenig. Und das Zweite ist halt bei Union...
Aber wer Baumgart auch ein bisschen verfolgt, so ja, als Coach das, und den Coaching... Also den
aber ja, gut, dann spielst du halt auch nicht mit Dreierkette, denn du hast halt nicht die Dreierkette, die du sowieso nicht magst, und aber gut. Ja. Aber das Zweite ist halt, dann spielst du halt, dann liegst du 0-1 hinten, hast halt Ballbesitz und dann kommt da gar nichts. Also da kommt da wirklich gar nichts unspielen nach vorne halt, weil du hast halt in der Abwehr keinen, der das Spiel auslösen kann mehr. Du hast halt überhaupt keine Möglichkeit, nach vorne zu spielen und St. Pauli macht dann auch hier.
Genau, das Einzige, wo sie vielleicht noch etwas Gefahr ausgestrahlt haben, war also bei den Ecken.
Ja.
Also ne, hier der Fünfer.
Ich fand auch nach der Pause war es besser dann bei Union, Dürki, muss man sagen.
Oder Leid?
Fünf ist Dürki.
Dürki, genau. Der war halt für mich dann noch der gefährlichste. Den hatten sie, also immer wenn er mit Tempo halt reinkam in den 16er, er kam auch zweimal, glaube ich, an den Kopfball in der ersten Halbzeit.
Das ist alte Union auch, ne? Also hässlich spielen, das haben sie sich beibehalten. Aber diese Gefährlichkeit nach Standardsituation, das ist ja so ein bisschen, da ist auch die Effizienz ein bisschen verloren gegangen. Aber da war auch in der Vergangenheit ein Dürki auch immer vorne mit dabei, wenn es darum ging.
Ja, und das war so der einzige Punkt, wo ich so gesagt hätte, okay, da hätte es schon auch nochmal kippen können, ne? Ja. Da hätte man auch vielleicht St. Pauli rausbringen können aus ihrem Momentum, aber haben sie nicht. Und es wurde auch immer schöner. So, ne? Jetzt also rein aus Fansicht gesprochen. Jeder Pass kam auf einmal an. So, ne? Gerade in der zweiten Halbzeit war es so schön. Auf einmal haben sie angefangen, auch mal dann irgendwie hinterm Standbein. Dann haben sie viel mehr Spaß so am Fußball wieder entwickelt. Kurzpassspiel, tak, 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 rausgelöst. Seitenverlagerung schnell wieder über die andere Seite. Es hat richtig Spaß gemacht. Es war wirklich ein Fußballspiel. Du hast Fußball angucken können. Es war nicht dieses, mal gucken, was heute passiert, so zwei Teams um den Klassenerhalt spielen. Es war ein Fußballspiel und klar, ich gebe dir recht, Union hätte mehr machen müssen, keine Frage. Aber ich finde auch, St. Pauli hat einfach schön Fußball gespielt. Ja.
Und da wollte ich am Anfang quasi Richtung Ende noch hinaus, das Gyavogi, wie du es ja selber gesagt hast, so ist der Richtige für die Position, den haben sie dafür geholt. Es war einfach schön zu sehen, dass da dieser Matchplan mal aufgekommen ist, weil dieser klassische Neuner, den sie halt nicht haben, ja in den letzten Wochen immer das Problem ist, deswegen schießen sie so wenig Tore. Und jetzt war Union offensichtlich mal der kleine Hebel, der dazu gesorgt hat, dass bei ihm der Knoten geplatzt ist.
Ja, wobei Eggestein, den möchte ich nochmal, ich habe den früher mal so kritisiert und auch voll zu Unrecht einfach. Das ist so ein Spieler, du merkst, wenn der nicht auf dem Platz ist, dann merkst du's. So, weil sonst ist er so ein unauffälligerer Stürmertyp. Das ist einfach so ein Arbeiter, der auch wirklich, ich habe mich gestern da auch nochmal voll drauf fokussiert, wie er spielt. Der, wenn er einen Fehlpass bekommt zum Beispiel, ne, oder nicht einen sauberen Pass in den Fuß oder einen gut getimten Pass, der reibt sich so auf, der versucht da irgendwie noch einen Fuß zwischen zu bekommen, versucht irgendwie den Körper zwischen sich und Gegenspieler, zwischen Ball und Gegenspieler noch zu kriegen. Der macht Wege, so unsichtbare Dinger, so super wichtig fürs Team, bringt seine Gegenspieler immer wieder in gute Situationen, dass auch die Außenspieler in gute Situationen kommen, dass ein Irvine vielleicht mehr glänzen kann. Also er ist vorne für mich wirklich so ein extrem wichtiger Spieler so für das komplette Spiel bei St. Pauli. Aber ich gehe da mit, das ist jetzt kein klassischer Stoßstürmer-Typ. So, ne?
Vor allen Dingen hat er ein bisschen seine Rolle gefunden und das ist genau das, was du sagst.
Ja, Ackerer, er ist ein Arbeiter.
Am Anfang der Saison war der Stürmer in der Mitte, der Bälle kriegen sollte und das an jedem Innenverteidiger der Bundesliga zerschellt.
Klar. Jetzt hat man mal gerafft, wie er spielt, dass man ihn einfach so einsetzen muss. Und das ist geil, so einen Spieler zu haben, ne?
Also, und da kannst du als Fazit ziehen und das finde ich ja total spannend, wenn wir uns ja mal überlegen, wer hat wen wo wie eingeschätzt. Die stehen da mit 20 Punkten nach 19 Spielen. Und die sehen nicht aus wie eine Truppe, die jetzt Angst vorm Abschießkampf hat, sondern die wollen Fußball spielen.
Das war so ein richtig schön verstecktes Eigenlob. Wer hat wen wie eingeschätzt? Wer von uns hat gesagt, dass St. Pauli nicht absteigt?
Ich weiß es nicht, können wir nochmal nachgucken an der
Stelle. Man muss die Feste feiern und wenn man alleine da ist, ist es auch egal, der feiert. Tanzt mal alleine auf den Tischen.
Ich krieg einen Anruf.
Von ich-habe-recht.de oder was? Hast du das Abo verlängert? Oder?
Nee, Trainer ruft gerade.
Okay, gut. Also St. Pauli trotz so ein bisschen der Stürmernot, also in dem Sinne, dass sie eben nicht diesen klassischen Knipser haben und auch häufiger mal Chancen liegen lassen. Ein Irvine, der sich immer wieder auch gut durchstiehlt und zu Chancen kommt, der sie aber in aller Regelmäßigkeit nicht macht. Jetzt in Gyavogi, der mit einem sehr guten Spiel hoffentlich nicht nur einmalig dafür gesorgt hat, dass man auch am Millerntor mal jubeln kann. Und wenn ihr auch mal jubeln wollt, dann kann ich euch unseren Partner für heute ans Herz legen. Das ist Copa City. Ihr habt das mal im Auge. Das ist ein Spiel, was dieses Jahr kommen wird. Und da geht es darum, die Stadionperipherie zu managen und das möglichst zu einem fantastischen Entertainment-Erlebnis zu machen, was man so bei einem Fußballbesuch alles erleben kann.
Welches Stadion hat die beste Stadionperipherie? Peripherie?
Peripherie Saint-Germain.
Boah, das finde ich eine sehr gute Frage.
Und St. Pauli ist ja schon vorne mit dabei.
St. Pauli ist gut, ja.
St. Pauli ist wirklich gut. Weil die natürlich aber mitten zentral sind, wo auch tausend Sachen sind, alles. Ganz nah zur U-Bahn, Parkplätze,
der Dom.
Fressbuden, der Dom und so weiter.
Aber es, da gewinnt schon die, die so nah dran sind. Ne? Bremen ja auch mittendrin, so
Bochum.
Bochum, schön.
Ja, bei St. Pauli ja schon.
St. Pauli hat da schon echt Stadt, Vorteile.
Schon geil. Ja,
das ist schon echt gut. Der Heiligen Geistfeld, so, das gibt's so in der Bundesliga nicht nochmal. Ja.
Ja, aber es ist auch ein Nachteil in der Infrastruktur für fußballerische Weiterentwicklung.
Alles hat Vor- und Nachteile, außer Bundesliga. Das hat nur Vorteile für euch. Ihr werdet gut unterhalten, ihr lernt unfassbar viel über Fußball. Ihr seht fantastische Gäste wie Rachel heute. Vielen Dank, dass du da warst.
Hey, danke. Ist das was, das denn schon?
Ja,
blöd. Danke auch. Ich klatsche auch immer so gern. Das ist
Rachel, kannst du mal sagen, dass die bitte den Kanal abonnieren soll? Aber auf mich hören die nicht mehr.
Einfach nur so einen Kanal.
Liebe Leute, könntet ihr bitte einfach diesen Kanal abonnieren, weil es geht mir so auf den Sack. Ich werde hier instrumentalisiert. Bitte tut mir einfach den Gefallen, abonniert das Ding und verpasst nicht diese geile Runde hier.
Und verpasst vor allem nicht morgen deinen Auftritt bei Bundesliga International.
Boah, der war krass.
Als
der wird krass, meinst du?
Ja, der wird krass. Boah.
Krass. Genau, deine Expertise ist ja nun mal auch in der Premier League beheimatet. Du kommentierst die Spiele auf Sky und hast dich da umfassend informiert. Und wir erwarten eine Lehrstunde und werden uns vermutlich zurücklehnen können und dir das Zepter überlassen. Das gibt's dann morgen. Also da auch vorauseilend nochmal vielen Dank. Und da können wir auch nochmal ein bisschen was darüber erzählen, was als nächstes bei dir dann so ansteht, wo man dich dann auch hören kann oder auch sehen kann.
Ja, lass uns das dann machen.
Das machen wir dann morgen, wenn wir noch uns wiederfinden.
Morgen, ja.
Ne, du kannst am besten, ziehst du das gleiche
an. Ich würde das wieder anziehen.
Super,
und dann, genau.
Mein Kopf platzt gleich.
Ich will dann,
genau das.
Dann würden wir nochmal darüber sprechen.
Aber es wäre ganz cool, wenn du vielleicht nach Hause fahren könntest.
Ich hau dann ab, weil ich habe morgen.
Passt von der,
ich kann morgen gar nicht.
Ja, eben.
Ja. Du musst doch Paddle-Tennis spielen.
Ich muss Paddle-Tennis spielen.
Paddle-Tennis spielen.
Aber ich finde, nächstes Mal, wenn du dabei bist, musst du wieder genau das gleiche anhaben.
Okay.
Gut. Und ihr könnt machen, was ihr wollt. Hauptsache,
könnt
ihr
könnt euch auch die Hosen ausziehen,
Hosen wenn ihr ausziehen, möchtet. Was auch immer.
Das hätten wir auch machen können.
Ja, was sieht man das? Vielleicht
haben wir
das.
Ich habe keine an. Ich habe eine an.
Warum machst du das?
Beim Kommentieren trage ich nie Hosen.
Das ist wichtig.
Ja.
Ja. Ich lasse auch mal alles weg, was nicht notwendig ist. So. Ja. Ihr Lieben. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir erwarten euch morgen wieder an Ort und Stelle und dann am Donnerstag zu unserem kleinen Champions League Special. Da werden wir ja gemeinsam hier die Konferenz gucken und dann, also nicht mit euch, aber wir so als coole Freunde. Und dann reden wir am Donnerstag drüber, was da so am letzten Spieltag der Königsklasse alles passiert ist. Bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Pow, pow.